Max, wir müssen reden.
Ah, ich muss vor allem schwitzen.
Wir müssen schwitzen. Ich bin gerade hierher geradelt bei, ich glaube, was sind das hier für Temperaturen? Bestimmt
100 Grad.
Über 30, ist immer noch fast 30 Grad oder so, oder?
Es ist vor allem so schwül heute. Vorhin hat es ein bisschen geregnet.
Ja, also ganz klein bisschen, so Tröpfchen.
Ja, ja, so kleine Tröpfchen. Also am Anfang habe ich gedacht, dass irgendjemand Blumen gießen würde und das so quasi rübergeweht wäre oder sowas. Aber es waren ein paar Meter und ich habe so, müssen wir uns Sorgen machen? Nein. Das war wirklich...
Das war groß. Also würde ich dir auch noch deins aufmachen?
Das wäre total großartigst.
So.
Warte mal, ich setze mich erstmal auf den anderen Stuhl rüber, weil ich habe nämlich gerade festgestellt, dass wenn dieses Kopfhörerkabel, das hat ja einen Wackelkontakt, und wenn ich auf diesem Stuhl sitze, auf dem ich ursprünglich saß, dann höre ich auf dem einen Ohr nichts und das ist total ätzend. Aber hier scheint es besser zu gehen. So. Brauch mal langsam neue Headsets. Ich werde mich mal irgendwie umhören, weil es gab vor ein paar...
Auf Kabel, oder?
Ehrlich gesagt, also genau das habe ich gerade. Ich habe, als ich das ganze Zeug hier rausgetragen habe, der Popschutz hier vorne von diesen Gesprächsdingern, der ist durch. Das Kabel ist definitiv fällig. Wobei ich hatte auch schon mal einen von diesen...
Also den Popschutz kann man da bestimmt für Billiggeld
setzen. Für billig ist hier nichts. Also so ein, dieses dämliche
Kabel. Das ist doch einfach nur Schaumstoff.
Ja, ja, die nehmen trotzdem da schon Schweinegeld. Also es kann natürlich sein, dass du irgendwie bei einem anderen Hersteller was Ähnliches findest, was 3 Euro kostet, was genauso gut ist. Aber wenn du quasi die da, wenn du sicherstellen willst, dass die auch passen und darum vom Hersteller kauft, das ist alles unfassbar teuer. So ein dämliches Kabel.
Ja, das kostet 50 Euro.
Das kostet 50 Euro ja. Und das ist nicht mal dabei.
Ja. Vor allem die kurze Variante kostet 50 Euro und die lange ist noch teurer, glaube ich.
Ja, ja, genau. Das ist also die Preis und das Kabel ist nicht mal sonderlich gut, wie man merkt, weil es schon jetzt so einen Wackelkontakt hat. Und ich weiß, dass sie irgendwann mal hatten sie beim Sendegate hier, bei dieser Community, die haben irgendwie mal Hörtests gemacht mit den ganzen Sprachheadsets. Und da war eins dabei, es hat 40 Euro gekostet und die Audioqualität war grottig. Aber wenn man irgendwie an einer Stelle einen Kondensator ins Kabel reingelötet hat, dann war die Audioqualität plötzlich total geil. Und dann war es so on par mit dem Beyer Dynamics, mit dem, was wir hier gerade haben. Und darum werde ich mal fragen, ob dieser Ratschlag noch gilt und ob es diese Headsets noch zu kaufen gibt. Weil dann will ich nämlich einfach mal 3 davon holen oder so und mich ransetzen und diesen dämlichen Kondensator oder dieses Widerstand, das ist glaube ich ein Widerstand einlöten und dann will ich das nämlich mal versuchen, weil so jetzt, weil neues Kabel für das eine und Popschutz und die und was dann wahrscheinlich noch so alles anfällt und dann bist du irgendwie pro Ding, also einfach nur um es wieder heile zu machen bei irgendwie 700, 120 Euro. Also ich denke so, ich weiß nicht, ob ich das brauche. Mal gucken. Das mit dem ich lange Zeit aufgenommen habe, was ich in Kalifornien gekauft habe, das ist mir mal kaputt gegangen. Da ist nämlich der USB-Anschluss hinten, weißt du, ist so, es gibt ja diesen großen USB-Anschluss und da ist quasi so ein Nöppel in der Mitte und der ist einfach rausgefallen und damit hat das USB-Kabel nicht mehr gehalten. Ansonsten war es noch total einwandfrei, dieses Headset. Kannst
du nicht einfach das Kabel austauschen? Hm? Oder den Stecker austauschen?
Genau, das habe ich dann gemacht.
Hm.
Aber ich meine, das ist jetzt nicht so einfach. So ein Stecker zu löten und so. War ich ein bisschen stolz drauf, dass es das überlebt hat, aber du machst das gerade so, als ob so ein totaler...
Ich weiß es nicht, ich habe noch nie ein USB-Kabel repariert.
Nein, USB-Stecker auf so eine Platine gelötet halt.
Habe ich auch noch nicht gemacht.
Ich habe es das erste Mal gemacht, das Gerät existiert noch und ich war ein bisschen stolz auf mich.
Wir sind alle sehr stolz auf dich, Max.
Ja, ist ja. Ja. Ich bin auch schon auf die Kleinigkeiten in meinem Leben stolz, weil ich habe die großen Sachen nicht, auf die ich stolz sein könnte.
Ja, also jedenfalls ist das wieder so ein Terrassen-Podcast. Wir sitzen jetzt nämlich wieder bei Max auf der Terrasse und genießen die
wahrscheinlich letzte heiße Sommernacht.
Die letzte heiße Sommernacht. Und weil wir eh nicht schlafen können bei der heißen Hitze, haben wir uns gedacht, machen wir einfach mal WMR.
Willkommen zu Schlaflos in Berlin.
Schlaflos in Berlin.
Kannst du dich noch an Schlaflos in München erinnern?
Ich hab's nie gehört, ehrlich gesagt.
Nee.
Das wäre einer der ersten populären Podcasts, so, ne?
Ich glaube, sie war, also ich weiß nicht, hab nie sehr lange reingehört, aber mein Eindruck war immer ein bisschen, sie war in erster Linie wegen ihrer Stimme so erfolgreich. Sie hat eine sehr, sehr sexy Stimme. Und die hat wahrscheinlich sehr viele einsame Männer in den Schlaf oder wohin auch immer geredet.
Es gibt hier dieses ASMR oder wie das heißt, ne? So ein Genre jetzt auf YouTube.
Ja.
Wo halt Leute einfach bestimmte Geräusche in so einer ganz leisen Art in so Mikrofone rein. Also so Frauen, die so in so ein Mikrofon so reinsäuseln, so oder so flüstern. Oder halt.
Das sollten wir auch machen.
Oder halt einfach nur irgendwie dran rumlecken oder sowas. Also so ganz komische Sachen oder irgendwie so rascheln, ja. Und das sind sozusagen so eine halbe Stunde, zwei Stunden oder
ja,
so.
Ja.
Und das stellen sie dann auf YouTube und das ist super beliebt.
Ja.
Und Leute hören sich das dann halt sozusagen so auf Kopfhörer an und so und lassen sich dann so, also so Leute kriegen da so Gänsehaut kribbeln irgendwie.
Apple hat mal ASMR-Videos gemacht.
Ja.
Also die waren nicht ganz so krass, aber die waren so getitelt tatsächlich auch. Also als das so eine Welle erlebt hat, da haben sie nämlich so mit dem irgendwie mit dem damals aktuellen iPhone sind sie irgendwo schön in schöne Landschaften gefahren und haben da Videos gemacht, um die tolle Videoqualität zu zeigen und sowas. Und da haben sie eben auch die Audioqualität und dann hört man so den Regen rascheln und so und die Blätter rauschen und wahrscheinlich eher umgekehrt und so diese ganzen Sachen. Und das war dann auch so ein bisschen so geteilt. Und das hatten sie auch so ein bisschen von der Crispy, das war auch so ein Crispy-Sound, der so ein bisschen so in die Richtung geht.
Hm. Ja, und das ist interessant. Also das sind so, finde ich, so Anwendungszwecke von Medien, ne?
Ja.
Die so durch diesen totalen Kostenverlust, den sozusagen so das Internet gebracht hat, so ermöglicht werden, dass die so explored werden, ne?
Mhm.
Wie, die aber halt, an die niemand gedacht hätte, ja. Letztens bin ich auf so eine Artikelserie gestoßen, die ging über ein spezielles YouTube-Genre. Und zwar gab es so ein YouTube-Video, wo so zwei irgendwie südasiatische Jungs aus dem Dschungel oder so, ja, irgendwie so halbnackt irgendwie so irgendwo rumspringen und irgendwie sich und dann irgendwie irgendein Essen machen überm Feuer
oder sowas,
ja. Und
das Millionenmarkt.
Genau. Und das hatte halt Millionen Views.
Ja,
ne? Da sind sie halt so drauf gestoßen und dann haben sie gesagt, was ist denn hier los? Und dann haben sie sich die anderen Videos aus dem Kanal angeguckt, die waren alle ähnlich irgendwie. Und dann haben sie sozusagen dann noch andere Videos gefunden, die auch solche Sachen machen. Dann halt so sehr viel related Sachen, irgendwelche Leute, die sozusagen in einer endlosen Serie dabei zu sozusagen Video machen, wie sie eine Lehmhütte bauen.
Was ich mir mal angefangen habe anzugucken, war so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, habe ich allerdings nicht lange durchgehalten, aber ich habe den Appeal verstanden, ein Typ, der einfach nur im Schlamm sitzt und quasi Kulturtechniken von Grund auf macht. Also der halt damit anfängt, dass er irgendwie aus Schlamm irgendwas macht und dann schafft das irgendwie,
er versucht so die menschliche Zivilisation
nach. Und dann irgendwann fängt er an, eine Hütte zu bauen mit den Werkzeugen, die er gebaut hat. Und irgendwann fängt er an, also es dauert eine ganze Weile, dass er dann Ziegel brennt und sowas. Also der quasi.
Bin gespannt, wenn er sein Smartphone baut.
Genau, kommt. Das hat er schon viermal gemacht, da kommt immer nur ein Android raus. Jedes Mal, scheiße.
Genau. Ja, irgendwo habe ich mal gelesen, dass das Smartphone ist das komplexeste Ding, was je gebaut wurde.
Ist es das?
Ja, tatsächlich. Also
komplexer als die ISS oder
der
Large,
als die ISS
oder der Large Hadron Collider.
Yeah. Also wenn du es halt nimmst von der Komplexität der Supply Chains. Ne?
Yeah.
Also wie viele Unternehmen, wie viele Menschen an verschiedenen Orten sind daran beteiligt, sozusagen am Ende dieses Smartphone zu machen. Das sind Millionen Leute. Und das ist halt so hyperkomplex, weil so viele unterschiedliche Teile und so viele, also ja, also die ISS ist dagegen einfach.
Das finde ich schon gerade ein bisschen traurig, dass der Höhepunkt menschlicher Schaffens eine Angry Twitter-Machine ist. ein Gerät, wo du reinschaust, um schlecht gelaunt zu sein.
Ja, ich glaube, ganz ehrlich, ist eher andersrum. Ich glaube, wir haben nicht genug Ehrfurcht vor so einem Smartphone, also vor unseren Smartphones. Also was das für Wunder eigentlich sind.
Ja.
Apropos Supply Chains und Smartphone, ich finde das so krass, dass jetzt sozusagen so ein Supply Chain Unraveling gerade stattfindet zwischen USA und China.
Ja. Yeah.
Also so einerseits,
mal gucken, ne? Wie das ausgeht.
Also da bin ich echt auch gespannt.
Ich habe gehört, dass
Huawei, Huawei ist, da haben wir glaube ich auch schon mal im Podcast geredet, oder?
Ja. Ich glaube schon.
Ja, also ich finde es so krass einfach. Also wenn man sich halt einerseits vorstellt, dass sozusagen ein Smartphone das komplexeste Ding ist, also von den Supply Chains, und dann musst du das entwirren.
Ich habe gerade gehört, dass China im großen Maßstab Leute bei TSMC abwirbt. TSMC, das ist so
taiwanesische Chip-Hersteller.
Chip-Hersteller. Und zwar die mit Abstand besten in der Welt wohl.
Also einer von den drei Chip-Herstellern, die 5-Nanometer-Technologie können.
Ich habe irgendwie so ein Video darüber gesehen, da wurde so quasi behauptet, die Aktie von TSMC, als rauskam, dass Huawei immerhin einer der größten Telefonhersteller der Welt und dass der ganze chinesische Markt für sie verloren ist, würde man eigentlich denken, oh scheiße, dann geht auch deren Aktie runter, aber deren Aktien sind null runtergegangen, weil alles, was die eine Firma nicht nutzen kann an Kapazitäten, kann halt eine andere Firma nutzen. Weil die sind so begehrt, die sind so weit vorne, dass halt, wenn Huawei keine TSMC-Chips mehr kaufen kann, naja, dann kauft halt niemand mehr Huawei-Phones, dafür kaufen dann die Leute Samsung-Phones, die wiederum TSMC-Chips drin haben.
Wobei ich glaube, die können doch schon, also Taiwan hat ja jetzt kein Embargo gegen China.
Aber ARM.
Ah ja, stimmt, ne? Und die bauen ARM. Ist das schon so? Stimmt, du hast recht, ne? ARM hat auch schon. Das ist ja eigentlich ist das doch eine britische Firma eigentlich.
Also es gibt ARM China, die gerade so im Zerfallsprozess mit der ARM Holding sind. Die ARM, die britische ARM, die gehört zu einem wesentlichen Teil zu Softbank.
Also japanisch?
Naja, Softbank hat sich gerade überlegt, sein Portfolio, also die stecken halt mit massiven Geldproblemen wegen WeWork und andere Scheiße und Uber und so ein Dreck. Und darum wollen sie gerade ARM verkaufen. Jetzt ist so die Debatte, wer kauft ARM? Das wird nochmal richtig spannend werden, weil ARM ist halt, die bauen nicht die Chips, sondern die machen das Design für die Chips und die machen für alle das Design, für absolut. Und
lizenzieren halt die Designs. Ne?
Genau, weil wenn kein Intel-Chip oder wenn nicht ein x86-Chip drinne steckt mit einem ARM im Augenblick drinne. Das ändert sich auch gerade, aber im Augenblick ist es noch so. Und auf jeden, also dein MacBook hat vielleicht eine Handvoll Intel-Chips drinne und der ganze Rest ist ARM. Und zwar auch in Bereichen, wo du gar nicht dran denkst. Also in dem Lightning-Kabel, ich habe irgendwann mal gehört, bei diesem MagSafe-Adapter, also diesen Adapter, der so aufgeleuchtet hat, der so magnetisch war, das vordere Stück, also das, was du direkt ransteckst, hatte mehr Rechenleistung als der erste Mac. Und das ist nicht der Teil des Netzteils, wo die eigentliche Intelligenz drin steckt, also wo der Strom konvertiert wird und sowas, das hat natürlich nochmal viel, viel mehr Rechenleistung, sondern allein dieses Ende des Kabels hat mehr Rechenleistung als der. Und das sind natürlich alles irgendwelche ARM-Chips. Und in allem sind. Also dein Telefon hat nicht einen ARM-Chip, sondern Dutzende, vielleicht Hunderte, ich weiß nicht wie viele.
Hunderte bestimmt nicht.
Also
der Grafikchip ist ja jetzt kein ARM-Chip, oder?
Na, der sitzt drauf auf dem. Also das sitzt alles auf einem System. Ja. Aber da hast du die Kamera drin. Die Kamera hat einen ARM-Chip drin. Du hast irgendwie einen Wi-Fi-Controller. Der Wi-Fi-Controller, falls er nicht direkt auf dem Board sitzt, hat nochmal. Wahrscheinlich hat die Batterie nochmal ein paar eigene Chips, um die Batteriespannung zu steuern. Und das sind
mein Telefon ist ein eigenes Internet.
Das ist, ja, ja. Das ist ein kleines, also da sind dann das Ladegerät selber hat natürlich nochmal ARM-Chips drin. Wahrscheinlich hat das Lightning-Kabel hat auch nochmal ein paar ARM-Chips drin. Ich weiß, dass zum Beispiel so, es gibt ja diese Adapterkabel von Apple, so dieses Lightning oder USB-C oder Lightning auf HDMI-Adapterkabel, wo man so, hä, wieso kostet das Kabel so viel? Ja, da steckt eine komplette Grafikkarte drin. Und das sind diverses, das sind spezielle angepasste Chips, aber da stecken überall ARM-Chips drin. Und
das ist krass.
Und im Augenblick sind sie gerade dabei, was jetzt, ich weiß nicht, ob das tatsächlich sowas so gerade die gehypte Technologie ist, ist so RISC-V oder ich weiß gar nicht.
Ja, genau. Und das ist halt tatsächlich so das erste wirkliche Open-Hardware-Ding, habe ich gehört. Also es ist sozusagen, also so ARM ist ja sozusagen vom Design her alles proprietär und man muss halt eine Lizenz kaufen bei ARM, um halt zu schreiben. Also der Apple baut seine eigenen Chips, aber es sind halt lizenzierte ARM-Chips, aber sie bauen sie, stellen sie her, aber lizenzieren sie eben bei ARM.
Und da gibt es zwei Stufen, aber egal.
Ja, genau, also ist egal. Und dann ist es halt so, dass jetzt mit diesem RISC-V eine Art von, ich will nicht sagen Open Source, aber vielleicht ist das ja doch irgendwie so Open Source Chip ist, also wo halt sozusagen das Chip-Design offen ist.
Ich glaube, das kommt, also so von meinem Laienwissen her würde ich sagen, ja, das kommt hin, was du, also so, das ist eine nicht unpassende Beschreibung.
So. Also so wird es mir erklärt.
Ja.
Und das heißt, jeder kann einfach sich dieses Design nehmen und dann halt einen Chip auf dieser Basis.
Genau. Und das ist wohl auch ein sehr, sehr gutes Design.
Ja.
Ohne jetzt viel Ahnung von Chip-Design.
Aber das läuft gerade erst an. Es gibt, glaube ich, bisher nur wenige Hersteller, die das gerade machen.
Und ja, es gibt sogar schon erste Android-Telefone mit RISC-V.
Also Android ist schon portiert auf RISC-V?
Nein, so viel brauchst du da gar nicht zu portieren, das ist das Schöne daran. Android-Apps sind ja im Wesentlichen, also es gibt
ja Java.
Sind ja, ja. Größtenteils Java-Apps. Und solange die.
Dann ist halt die Virtual Machine schon portiert.
Ja, ja, das scheint eines der kleineren Probleme zu sein. Das ist, sowas ist erstaunlich heutzutage, wie trivial das geworden ist. Also ich meine, da sind Leute dran, die daran, also wie portabel Software heutzutage ist, dass du die einfach für eine andere Prozessorarchitektur kompilieren kannst oder so.
Ja, also Apple hat sich ja 2 Jahre gesetzt für die Portierung von macOS.
Nee, die macOS haben die schon lange portiert.
Also
die haben 2 Jahre
für die Applications dann oder was oder wie?
2 Jahre gesetzt, bis ihre gesamte Pipeline, bis alle Rechner, die sie verkaufen, umgestellt sind. Das Betriebssystem.
Haben sie, aber sie verkaufen noch gar nicht, oder? Also
ja,
außer die Entwickler.
Ab Ende des Jahres werden sie dann Rechner verkaufen.
Echt? Ab Ende des Jahres schon?
Ja, ja. Die wollen noch dieses Jahr Rechner damit haben.
Dieses
das,
Jahr.
Das, der Zug ist durch. Das ist, also ich meine, wenn du eine iPhone-App entwickelst, dann entwickelst du dir die meiste Zeit im Simulator, also in einem simulierten iPhone, das auf dem Mac läuft, und quasi nie auf dem Gerät. Also es gibt garantiert Apps da draußen im App Store, die ganze Zeit nur auf dem Mac entwickelt worden sind, was ein Intel-Prozessor ist. Und dann sind sie einmal übersetzt worden und das erste Mal sind sie auf einem ARM-Prozessor, also auf einer ARM-Architektur gelaufen, in dem Moment, in dem sie im Store waren. Und das ist erstaunlich, es kann natürlich sein, dass da Geschwindigkeit irgendwie ein bisschen anders ist und sowas, aber in der Praxis macht es eigentlich keinen großen Unterschied. Das ist immer wieder erstaunlich, wie viel du im Simulator machen kannst.
Also bei der Gelegenheit können wir auch noch mal ganz kurz auf ein interessantes Projekt von einem Freund, also du kennst bestimmt auch, oder? Lukas Hartmann, aka Militant, hinweisen, der schon seit einigen Jahren, mittlerweile, ich glaube so 2 Jahren oder so, baut der halt einen eigenen Computer, einfach mal, einen eigenen Laptop.
Ah, stimmt, oh Gott, wo habe ich von seinem Projekt gelesen? Das ist irgendwo relativ prominent hochgespült worden. Ich will jetzt nicht sagen Hacker News.
Also es ist sozusagen im Frühjahr diesen Jahres ist es sozusagen so richtig zum Verkauf losgegangen. Ne? Also sie bauen tatsächlich händisch immer noch sozusagen jeden Laptop so zu bauen, schrauben sie zusammen, so händisch. Und man kann den halt bestellen. Und das Ding ist halt so ein Open-Hardware-Projekt.
Yeah.
In dem Sinne, dass er halt wirklich sozusagen alle Komponenten, die er da gebaut sind, sind so Standardkomponenten, sind alle durchdokumentiert und Du kannst das Ding aufschrauben, Dinge verändern und so weiter und so fort. Also es ist halt sozusagen alles total Open Hardware. Das Einzige, was halt nicht Open Hardware ist bisher, ist eben der Prozessor. Und deswegen hofft halt auch der Lukas auf den RISC-V, dass er halt sozusagen seine Hände an RISC-V rankriegt. Ne?
Hat dein Ding schon eingekauft? Wie heißt der GNU-Guru?
Stallman?
Richard Stallman, genau, hat der schon eingekauft.
Das weiß ich nicht.
Weil der hat ja.
Stallman ist doch rausgeflogen bei MIT oder zumindest bei Media Lab. Oder
okay. Er wird vermutlich immer noch Geld für so ein. Weil der hat damals, gab ja diesen One Laptop per Child, diesen furchtbaren Laptop.
Mhm.
Und aber der war auch so weit wie es geht Open Source bis auf das WLAN. Das war damals nicht Open. Also da gab es keine offenen Treiber für zumindest und kein offenes Design. Und daraufhin hat Richard Stallman gesagt, gut genug für mich, hat die WLAN-Karte rausgerissen und hat dann immer auf so einem OLPC gearbeitet. weil er wollte halt ein komplett open Design haben. Ich weiß gar nicht, was die damals für einen Prozessor hatten, ehrlich gesagt.
Gute Frage.
Man muss schon einiges an Bereitschaft zu leiden mitbringen, um an einem OLPC zu arbeiten. Das war echt, ich hab das mal gereviewt vor langer, langer Zeit. Das war ein. Ich wollte es mögen, aber oh Gott, das war furchtbar.
Richard Stallman, der Typ.
ja, genau. Und
es ist ganz interessant, ich habe letztens, also so 1984 oder so, das war so ein bisschen, wo diese ganze Hacker-Szene sich zum ersten Mal so zusammenkam, ne? In Kalifornien bei einer Konferenz, so irgendwo nördlich von San Francisco, einer der Organisatoren war halt Stuart Brand, der war ja so eine Hippie-Ikone, der hat damals.
Ich sag da gerade gar nichts, aber.
Genau, okay. Also Stuart Brand hat damals in den, so 68 hat er den Whole Earth Katalog rausgebracht.
Ah, okay.
Den kennst du vielleicht, ne?
Ja, natürlich.
Also dieses.
Als Apple-Fanboy kenne ich den.
Genau, Steve Jobs war ein großer Fan irgendwie.
Genau.
So. Und das war sozusagen, dieser Katalog war im Endeffekt so ein zusammenkopiertes Konvolut von allen möglichen Einsendungen über interessante Tools, irgendwelche DIY-Techniken und so weiter und so fort. So eine Art, keine Ahnung, Nerdforum, aber halt ein Print,
yeah.
Ne, 68 noch. Und auf dem Coverfoto war halt sozusagen die Erde aus dem Weltall aufgenommen. Ne?
Yeah. Also
die kennt man, die runde Scheibe. Das war halt gerade ganz neu damals, diese Fotografie.
Ja. Yeah.
Also das heißt, die Menschheit hat sich damals das allererste Mal sozusagen in der Außenperspektive gesehen.
Mhm.
Und das hat, sagt man immer so, einen wahnsinnigen, bewusstseinserweiternden Effekt gehabt. Ne? Und vor allem auch innerhalb dieser ganzen
Hat wohl auch die Umweltbewegung ganz
genau,
nach vorne geworfen und sowas.
Hat die Umweltbewegung mitgegründet, so dieses Gefühl, oh, wir sind auf diesem Planeten irgendwie, dieses Raumschiff, das da so einsam durch seine Bahn um die Sonne fährt, also dieses Bewusstsein dafür, um die Verletzlichkeit des Planeten so ein bisschen. Ne?
Ja, das finde ich auch nach wie vor irre, wenn man sich das mal so überlegt, so dieses, wir leben quasi auf einem Raumschiff, winzig klein, es gibt davon, man denkt ja immer so, wenn man irgendwie einen Tropfen sieht und da, hey, da drinnen gibt's Leben und haha, wenn die wüssten, was da draußen ist, aber es gibt mehr Sterne in diesem Universum als Tropfen auf diesem auf dieser Welt existieren. Also wir sind eigentlich diese kleinen Wesen und wir leben auf dieser kleinen Kugel, geschützt von einer 10 Kilometer Garschicht. Wir leben auf der Außenseite, wir Trottel, anstatt auf der geschützten Seite innen. Nein, wir leben auf der Außenseite. Und
ja.
Und eigentlich haben wir nur diese 10 Kilometer, diese
ja, egal, es ist ja. Stuart Brand,
also
okay. Hippie-Ikone, Gründer vom Dingster, der hat dann halt auch angefangen, als dann sozusagen die ersten Online-Dienste an den Start gingen, noch vor dem Internet, hat er halt selber einen gegründet, The Well, hast du vielleicht auch schon mal gehört. The Well ist so eine Ur-Community, eine Ur-Online-Community, aus der halt sozusagen ganz viel kulturell kommt eigentlich.
Okay.
Und The Well steht halt für Whole Earth Electronic Link.
Okay.
Also sozusagen vom Whole Earth Katalog abgeleitet. Und The Well war halt sozusagen so dieser Ort, in dem so viel passiert ist. Also da ist dann halt hier John Perry Barlow ist der Herr, ne? Der hat ja damals die Declaration of Independence of Cyberspace geschrieben. Oder da hast du dann halt so bestimmte Science-Fiction-Autoren, die dann halt berühmt wurden, die da waren. Daraus ist im Endeffekt der ganze IFF-Ding raus entstanden. Ne? Also die Electronic Frontier Foundation ist daraus entstanden. Was ist noch daraus entstanden? Im Endeffekt The Wire. Wired, das Wired-Magazin ist praktisch mehr oder weniger aus The Well entstanden. Also so, sag ich mal, aus dieser Community heraus. Ja. Mhm. Also das war halt so das Ding. Und dieser Stuart Brand jedenfalls, der hat nämlich dann 84 hat er halt diese ganze Hippie-Community halt mit der Hacker-Community zusammengebracht. Also durch The Well schon.
Und dann haben sich alle gegenseitig erschossen.
Aber dann haben sie eine Konferenz gemacht. Ah. Ne? Und von dieser Konferenz 1984 gibt es halt Filmaufnahmen.
Ah, okay.
Das kann man auf YouTube sehen. Ich weiß gar nicht, wo man am besten danach gesucht bei YouTube. Vielleicht kann ich den Link raussuchen. Jedenfalls ist es total witzig, dann diese ganzen Leute, die man eigentlich kennt, halt dort sozusagen in jungen Jahren zu sehen.
Ja. Yeah.
Unter anderem Steven Levy, der dann ja das Hacker-Buch geschrieben hat. Der hat ja dann das Hacker-Buch geschrieben, in dem Jahr auch, als diese Konferenz stattfand. Dann Richard Stallman als wirklich kleiner Pöps, ja, also der war also einer der Jüngsten.
Mochte damals keiner.
Genau. Also man erkennt ihn auch schon wieder. Also ganz junger Richard Stallman. Wer war da noch dabei? Einige von diesen Apple-Leuten. Wie heißt der? Einer der Hauptingenieure vom Macintosh?
Bill Atkinson, Andy Herzfeld.
Ich glaube, Andy Herzfeld war auch dabei.
Das würde total passen, ja.
Ja, Andy Herzfeld war da. Ich glaube auch Steve Wozniak. Bin mir gerade nicht so sicher. Aber auf jeden Fall einige Leute, die man so kennt, irgendwie, die da plötzlich sozusagen in dieser Konstellation zusammen rumhängen. Das fand ich schon irgendwie ganz witzig, so zu gucken. Ja.
Ich werde gerade gefragt von oben, weil wir draußen sind, von Tim Horn. Der ja bekanntermaßen, den wir auch schon, hatten wir den schon mal hier? Den hatte ich mal bei Nerds FM, hatte ich den mal als Gast. Der Chef des Planetariums hier am
Zehmannpark.
Und der hat gerade geschrieben, höre nur Stichworte oben, braucht ihr der Besuch Alufolie für einen Hut? Ich weiß nicht, hast du bisher noch gar nicht so aluhutige Sachen erzählt.
Ich weiß auch gar nicht so.
Aber schaden kann es nicht. Ja, schmeiß mal runter.
Wo waren wir stehen geblieben?
Bei Andy Herzfeld und dieser Konferenz.
Genau, Andy Herzfeld. Ja, und also Stuart Brand ist sowieso eine super interessante Persönlichkeit. Du musst dir überlegen, kennst du das Video Die Mutter aller Demos?
Ja. Ich hab's nie geschafft, das zu gucken.
Ja, muss man auch mal gesehen haben.
Ja.
Es ist sozusagen damals bei Xerox Park.
Das ist lange vorher.
Ist das nicht bei, ach, wenn man stimmt, das ist vor Xerox?
Das ist lange vor Xerox, das ist irgendwann in den 60ern oder so gewesen, Ende der 60er.
So auf jeden Fall so ganz alte Schwarz-Weiß-Aufnahme.
Ja, ja.
Ja, das ist, stimmt, also es ist auf jeden Fall irgendwann in den 60ern.
Ich hab auch den Namen vergessen.
Aber auf jeden Fall wird dort halt tatsächlich das allererste Mal ein grafisches User-Interface zusammen mit der Maus gezeigt.
Die alle für diese Demo erfunden worden sind.
Die alle für diese Demo erfunden worden sind und da sozusagen, das ist sozusagen... Da wird eigentlich das moderne Computing eigentlich gerade sozusagen.
Ja, fast komplett.
Fast komplett in seiner Komplettheit eigentlich dargestellt. Die Videoaufnahmen, die du siehst, sind gemacht von Stuart Brand. Okay. Also, es ist vielleicht ein Zufall oder so, aber er war derjenige, der damals diese Videos gemacht hat.
Er war
damals noch gar nicht involviert in diese ganze Internet- und Computergeschichte. Vielleicht ist er da erst auf den Geschmack gekommen oder sowas.
Ich finde das so irre, wie es diese Kristallisationspunkte bei sowas gibt. Ich habe zum Beispiel, es gibt so einen Dokumentarfilm, den kann man leider nicht legal gucken. Ich habe den mir per BitTorrent runtergezogen, über General Magic. Ich glaube, der heißt auch einfach General Magic. General Magic, das war irgendwann Ende der 90er oder Mitte der 90er so ein Spin-off von Apple, wo sie quasi das Smartphone erfinden wollten. Und das war zuerst, waren das irgendwelche Apple-Ingenieure, die das halt gemacht haben innerhalb von Apple. Dann wurde irgendwann mal, ja, Apple ist zu klein, um das heben zu können. Und darum ist dann so ein Multikonzern-Konsortium daraus geworden. Und die wollten dann so dieses ganze Gerät bauen. Und die haben alles wollten die von Grund auf neu erfinden. Also die haben ihr eigenes, es gab ja noch kein Internetnetz, also es gab noch kein mobiles Netzwerk, Datennetzwerk. Also haben sie das erfunden und sie haben ihre eigene Display-Technologie erfunden, weil die da war, nicht gut genug waren. Sie haben alles von Grund auf neu erfunden. Und da waren auch dann so Leute wie eben Andy Hertzfeld und sowas dabei. Aber eben gab es auch jemanden, der damals noch sehr jung war, der irgendwie, ich weiß nicht, irgendwo in Bible Belt oder in mittleren US-Staaten gewohnt hat, der sich in sein Auto gesetzt hat und bei General Magic vor die Tür gesetzt hat, weil er und gesagt hat, ich gehe nicht weg, bis ich einen Praktikumsplatz habe. Und dann irgendwann haben sie ihn, also am Anfang war er im Anzug da jeden Tag, im Anzug kommst du ja eh nicht rein und so. Und irgendwann haben sie ihn dann aufgenommen. Und der Typ ist Andy Rubin.
Oh.
Und hat, also der Erfinder von Android. Und es gibt so diese Kristallisationspunkte, so diese Leute, die immer wieder auftauchen, diese Orte.
Andy Rubin, in dem Moment, wo Google auf die Idee kam, Android zu kaufen, dass Andy Rubin da gerade in Südkorea bei Samsung schon in Gesprächen saß.
Ach.
Samsung wollte Android kaufen.
Ah, krass. Gott, wie die Geschichte wohl verlaufen worden, wenn das passiert wäre.
Ja, interessant, ne?
Oh.
Ach, ja, weiß nicht. Samsung hätte es verkackt, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich glaube auch nicht, dass
die hätten jedenfalls nicht sowas wie die Hardware Alliance gebaut. Das bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, also das ist, es wäre definitiv sehr anders gewesen. Wahrscheinlich gibt es jetzt noch irgendein anderes. Wahrscheinlich hätten sie den Weg von Windows Phone genommen, aber wer weiß.
Ja, Google hätte sich ein anderes Betriebssystem gekauft und das dann halt open sourced. So.
BOS vielleicht. BOS ist zum Beispiel auch, BOS war so ein Betriebssystem, als es Apple so scheiße ging und sie dringend und ihre eigenen, Apple hat ja jahrelang probiert, dann als ein modernes Betriebssystem zu bauen, hat das nicht auf die Reihe gekriegt. Dann war irgendwann klar, dass sie ein Betriebssystem kaufen, weil sie nicht die Zeit mehr hatten, ein eigenes zu entwickeln.
Und von welcher Zeit reden wir jetzt?
Ende der 90er. Mhm. Und damals gab es Diskussionen, dass sie BOS kaufen. Und das war auch gegründet worden von einem ehemaligen Apple-Manager.
War das nicht klar, dass sie Next kaufen, weil Steve Jobs da...
Nein.
Das war aber schon nach der Rückkehr von...
Nee, das war vor der Rückkehr von...
Achso, okay.
Das war vor der Rückkehr von Steve Jobs. Und der Typ, der es, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, der die Firma gegründet hat, dieser ehemalige Apple-Manager, der wollte sie... Also er meinte so, okay, wir haben Apple bei den Eiern und jetzt, wir lassen nicht los, bevor die nicht wirklich geblutet haben. Und also vorher verkaufen wir nicht. Und dann hat Apple stattdessen Next gekauft. Das war dann sozusagen ansonsten...
Aber erst nachdem Steve Jobs...
Dann hat Apple Next gekauft und damit kam Steve Jobs zurück.
Aber sie haben Next nicht wegen Steve Jobs, sondern wegen Next...
Also irgendjemand war der Verkäufer, der ihn Next angedreht hat und ich glaube schon, dass das Steve Jobs war und wahrscheinlich kam dann irgendwann im Laufe der Gespräche raus, dass Steve Jobs irgendwie Steve Jobs war ja über Jahre dann erstmal nur Interims-CEO, so nach dem Motto, wir haben keinen vernünftigen CEO und darum war er halt iCEO und das war dann halt so sein Witz wir haben ja die iBooks und die iPods und iTunes und so, dann ist es ja nur passend, dass ich der iCEO bin und sowas und das war, okay. war über Jahre war das so ein, naja, ich mach das ja nur temporär, das okay. ist, ich mach das ja nur übergangsweise, bis wir jemanden richtigen gefunden haben und irgendwann hat er das dann halt mal getroppt und hat gesagt, so jetzt bin ich ja richtig CEO. Und ich glaube, dieses Interims, das kam aus dieser Zeit so, ja, jetzt haben wir Next aufgekauft, ha, Steve, was machst du? Ja, okay, wir brauchen irgendeinen CEO, ja, mach du das doch mal vorübergehend.
Ich habe eh nichts Besseres vor, kenne die Firma ja auch ein bisschen.
Genau.
Interessant, ja.
Wahrscheinlich hätte Apple damals nicht Next aufgekauft, sondern halt BOS, dann wären sie wahrscheinlich jetzt inzwischen, wären sie schon pleite. Weil es passiert ja jetzt auch nicht so wahnsinnig oft, dass dann die gekaufte Firma dann die Host-Firma komplett umdreht einmal.
Ich fand das so witzig. Also momentan ist ja gerade Apple total in diesem Streit mit Epic Games verwickelt. Und Epic Games hat ja so ein Video gemacht, das so eine Parodie auf den Apple Macintosh Spot ist. Also
das ist fantastisch.
Apple hat 1984 haben die halt so einen ikonischen Werbespot gemacht, der damals beim Super Bowl lief, also einer der teuersten Werbeplätze überhaupt. Ich glaube, James Cameron hat die Regie geführt. Das Ganze ist halt so eine 1984-Welt. Leute sind alle in Grau, in so einem grauen, riesengroßen Raum, gehen im Gleichschritt und auf einmal kommt dann so aus dem Nichts, kommt dann irgendwie so eine
Big Brother,
Junge.
1984 halt.
Genau,
Big,
stimmt, genau, Big Brother.
Big Brother
hat dann, rated, hat man dann halt dieses große, große Screen, darauf redet dann halt dieser große, also so dieser Typ irgendwie zu diesen grauen Menschen. Und dann kommt von hinten dann halt plötzlich diese junge, sportliche, in bunten Klamotten Frau mit diesem Hammer, irgendwie so ein Wurfhammer.
Sledgehammer heißt das, ja.
Sledgehammer ist ein Auslaghammer.
Ja, also irgendeinem sehr schweren Hammer auf jeden Fall.
Auf jeden Fall so ein Wurfhammer und dreht sich und schmeißt diesen Wurfhammer halt in diesen riesengroßen Bildschirm auf den Big Brother. Das explodiert und dann sagt halt Apple, warum 1984 nicht wie 1984 wird, nämlich weil Apple jetzt den Macintosh rausbringt.
On January 24th, you will see why 1984 won't be like Apple is going to be to introduce Macintosh and you will see why 1984 won't be like 1984.
Ich konnte ihn auswendig. Also das ist auch wirklich ein geiler Spot einfach. Das ist einfach der beste Werbespot, den wo gegeben hat.
Und diese Frau zu finden, so eine schlanke, gut aussehende, sportliche Frau, die so einen Hammer über so eine Distanz werfen konnte, war wohl alles andere als trivial für diesen Werbespot. Also der war wohl wirklich schwer.
Und das war halt auch deswegen so wichtig für Apple, weil damals dieser Macintosh ja so wahnsinnig wichtig war für die...
So wahnsinnig wichtig war der gar nicht am Anfang.
Also in der Entwicklung, aber am Ende schon, oder?
Es gab
ja diesen Lisa noch nebenbei.
Die Lisa gab es noch, klar. Aber Apple hat halt, der Computer, der Apple finanziert hat, war der Apple II.
Genau.
Und das war...
Aber der lief ja aus, sozusagen.
Den haben sie irgendwie seit 1977 oder 78 oder so produziert. Und der war ein Hit und den hatte jede Schule und den hatte jeder, der einen PC hatte, hatte den und so. Und dann kam irgendwann IBM. Und dann hat Apple sowas gemacht wie den Apple III. Der Apple III war bekannt dafür, dass weil Steve Jobs schon damals darauf bestanden hatte, dass ein Computer keine Lüfter haben darf, dass wenn der Rechner zu heiß geworden ist, dass die Chips so rausgeploppt sind. Und es gab wohl einen Handgriff, mit dem man den Rechner vom Tisch hochheben konnte, so genau die perfekte Höhe. Und man hat gerade wieder fallen lassen, dann sind die Chips alle wieder reingeploppt an der richtigen Stelle. So, das war der Apple III. Er hat sich nicht so super geil verkauft. Dann haben sie die Apple Lisa gemacht, die halt so das erste mit grafischem Interface war und sowas. Das war aber halt irgendwie $10,000 gekostet hat, also $40,000 oder sowas in heutigem Geld. Also absurd teures Ding. Und parallel dazu haben sie einen Macintosh entwickelt. Das sollte dann die billige Lisa werden. Aber der Macintosh, der war über Jahre, war der kein großer Erfolg.
Ja.
Und der Apple II...
War auch zu teuer, ne? Also der war irgendwie $5,000 oder so oder $3,000
irgendwie. Ja, irgendwie sowas in dem Dreh, das war dann gar nicht. Und Apple hat bis Anfang der 90er, glaube ich, haben die noch den Apple II GS zum Beispiel weiterproduziert.
Was, und Anfang der 90er?
Ja, ja. Also der Apple II GS, das ist ein Rechner, als wir Anfang der 90er schon nach der Wende den ersten Mac hatten, da war der Apple II GS noch nicht mal sonderlich alt. Kann sein, dass der sogar neu dazu kam oder sowas. Die haben sehr, sehr lange, haben die eigentlich noch vom Apple II gelebt und der Mac, das war mehr so ein, okay, wir machen das mal Ding. Also so dieses, dass das dieser Instant-Hit war,
ja,
oder sowas.
Nee, das weiß ich schon. Also dass der nicht wahnsinnig erfolgreich war, aber intern war das das wichtigste Projekt. Das war wo das ganze auch Herzblut dran stand, lag und
naja, es war
die
halt,
Hoffnung und so weiter und so fort.
Es war halt das, wo die Hoffnung von den Gründern drauf lag. Also Steve Jobs war an diesem Projekt beteiligt und er hatte halt ein paar sehr gute Leute mitgenommen und sowas. Aber so die, also das, so soweit ich das verstanden habe, ist das halt so, dass relativ früh Apple schon eingesetzt.
Das ist ja auch der Grund, glaube ich, auch warum Steve Jobs dann ja auch gehen musste. Zumindest genau. Einer der Gründe, weil das ja auch nicht erfolgreich war dann mit dem.
Nee, das war nicht der Grund, sondern weil er einfach in diese Firmenkultur nicht reingepasst hat. Und er hat irgendwann selber eingesehen, dass er
aber wenn Apple den kommerziellen Erfolg gehabt hätte zu der Zeit, dann wäre er auch nicht gegangen, glaube ich.
Also, ob sie ihn rausgeschmissen hätten, weiß ich nicht, weil der war halt der Gründer, einer der beiden Gründer und so, und war halt ein sehr selbstbewusster Mensch und hat dann irgendwann mal einen CEO selber eingestellt, das war seine Idee,
Scully, ja.
John Scully. John Scully hat ihn im Endeffekt gefeuert. Und ich weiß gar nicht, ob das so sehr mit irgendwelchen Geschäftserfolg zu tun gehabt hätte, sondern einfach John Scully konnte es nicht mehr ertragen oder dass halt ständig Steve Jobs ankommt und ihm reinredet, wie er seinen Job zu machen hat. Und hat darum dann irgendwann mal Steve Jobs gefeuert. Kraft seiner Wassersuppe. Und das hatte wohl gar nicht so wahnsinnig viel mit dem kommerziellen Erfolg zu tun. Und, sondern einfach damit, dass Steve Jobs ein Arschloch war.
Sorry, egal. Ich wollte ja auch was ganz anderes erzählen. Ja, ja. Eigentlich auf diese. Also jedenfalls hat Epic jetzt einen Werbespot gemacht, der in 3D-Grafik.
In Fortnite halt, in diesem Fortnite-Look.
In Fortnite-Look, genau. Im Endeffekt es ist alles sozusagen mit Fortnite-Spielfiguren ausgetauscht, sozusagen ganzen Leute, aber halt trotzdem das gleiche Look und Feel, gleiche Farbkombi und so weiter und so fort und auch die gleiche Szenenabfolge, 100% wie dieser Apple-Spot nachgebaut, ja. Und dann natürlich mit vertauschten Rollen. Also man muss vielleicht nochmal einmal sagen, zu diesem ursprünglichen Apple-Spot, ja, was damit ja eigentlich ausgedrückt werden sollte, ne, ist, dass zu dem Zeitpunkt, als dieser Werbespot passierte, hatte IBM gerade Apple sozusagen die Vorherrschaft im PC-Markt abgenommen.
Genau.
Und IBM hatte zu dem Zeitpunkt aber natürlich dieses Image, dass es einfach die unfassbare konservative Corporate-Firma ist. Ja? Also,
die hatten ja den PC auch lange verschlafen, muss man ja auch sagen. Die haben das überhaupt lange Zeit nicht ernst genommen.
Also IBM hat ja ganz lange halt diese Mainframe-Computer halt in allererster Linie sozusagen zu großen Unternehmen, irgendwelchen Rüstungskonzernen oder irgendwelchen Regierungsbehörden verkauft. Das heißt, das war ein ganz anderes Business. Ja, die sind halt mit Schlips und Krawatte sind die rumgelaufen so und haben halt so Business Talk gemacht.
Und haben den PC halt überhaupt nicht ernst genommen.
Genau, und haben den PC überhaupt nicht ernst genommen und so Consumer-Markt war halt für die überhaupt gar nicht drin. Und erst nachdem dann eben Apple mit dem Apple II dann halt so einen Erfolg hatte, haben die dann halt auch einen PC aufgestellt. Und zu dem Zeitpunkt war es halt auf jeden Fall noch so, dass dann eben sozusagen der PC, beziehungsweise der IBM halt so als das böse, große, hässliche,
alles dominierende
Big Brother Unternehmen war.
Genau.
Ja? Und Apple hat sich als die junge, dynamische, freiheitsliebende, sozusagen für das Individuum.
Die Hippies.
Genau, als Hippie individualistisch dies das irgendwie so inszeniert und das kulminiert natürlich in diesem Spot. Und jetzt kommt eben Epic, die mit Apple ja den Streit haben, dass Epic...
Jetzt muss man erstmal die Vorgeschichte erzählen, oder?
Ja, okay.
Für die Leute, die noch nicht mitgekriegt haben.
Gut, erzähl du mal die Vorgeschichte.
Okay, wenn man in einer App digitale Güter kauft, wie zum Beispiel Videos oder irgendwelche Schlumpfbären oder weiß der Teufel was, oder Abos, dann muss das immer über Apples Zahlungssystem laufen und an allem, was über den App Store verkauft wird, nimmt Apple einen Anteil von 30%. Das ist die offizielle. Klar ist das natürlich, also Amazon bei Prime, die zahlen nicht 30%, aber wenn du nicht verhandelst, zahlst du 30%. Und wenn du lange verhandelst, dann kommst du vielleicht irgendwann mal auf einen anderen Prozentwert.
Und wenn du halt auch wirklich groß bist, also
Apple
verhandelt nicht mit jedem.
Apple verhandelt natürlich nicht mit jedem und erst recht nicht mit den Kleinen. Und Epic hat halt keinen Bock drauf, 30% ihres Umsatzes, den sie über iOS machen, an Apple anzutreten.
Offensichtlich waren die Verhandlungen nicht besonders.
Ja. Sie haben es ja auf beiden Plattformen. Sie haben es sowohl auf iOS gemacht, im iOS App Store, als auch im Google Store. Weil Google hat genau das gleiche Modell, die nämlich auch 30% und auch mit diesen digitalen Gütern. Und
man muss dazu sagen, Fortnite ist ja nicht nur auf den Telefonen am Start, sondern es ist auf allen Konsolen praktisch, ne? Also es ist überall.
Genau.
Es ist auf allen Plattformen.
Und die Telefone sind wohl eher irrelevant. Also ernst zu nehmen, also Fortnite-Spieler spielen wohl eher Hardcore auf PS4 und sowas, also auf der PlayStation 4.
Hast du Zahlen oder für?
Ich weiß nicht, also das bringt wohl. Da sagen jetzt alle, das ist der Grund, warum Epic sich das erlauben kann, gerade mit Apple und, also in erster Linie mit Apple, in so einen offenen Streit zu treten.
Der Punkt ist ja, bei den Konsolen müssen die auch zahlen, diese Prozente.
Ja, aber wahrscheinlich sind ja die Verhandlungen erfolgreicher gewesen. Epic hat schon vor langer, langer Zeit, hatten die keinen Bock, also im Steam Store die Gebühren abzutreten. Ja. Und sind dann einfach auf den Steam Store gegangen. Sie haben schon mal mit Google, dass sie quasi außerhalb des Stores ein Download angeboten haben.
Genau, das haben sie aber auch wieder aufgegeben.
Das haben sie dann irgendwann wieder aufgegeben, weil es nicht gut funktioniert hat.
Nicht gut genug zumindest, ja.
Man
muss dazu sagen, für die Leute, die so alt sind wie wir und das vielleicht gar nicht wissen, Fortnite ist ein unfassbar erfolgreiches Spiel. Es ist
genau.
Wahrscheinlich das erfolgreichste Spiel, das es jemals gegeben hat.
Wenn du Fortnite nicht kennst, dann bist du alt.
Ja,
bist
du sehr alt.
Wenn du Fortnite nicht spielst, bist du auch alt.
Ja, das bin ich.
Sind wir alle. Das ist,
hast du es mal gespielt?
Ich habe es da so ein bisschen reingeguckt, aber ich bin zu alt und habe nicht die Zeit dafür.
Ich habe mich auch versucht reinzufuchsen, aber
nicht. Also ich krieg halt mit, was in diesem Universum so ein bisschen sich abspielt, dass er da irgendwie mal so dass er auch gigantisch inszeniert wird und dass es irgendwie plötzlich gab's Einkaufswagen, mit denen du rumspielen kannst und es entstehen Tänze, die auf Fortnite entstehen und sich dann in die reale Welt übertragen und du hast noch nie was davon gehört und so und es gibt, und das Spiel nimmt sich auch, also die haben auch offensichtlich Humor innerhalb dieses Spiels und sowas.
Und die wollen auch das, die wollen das auch weiterentwickeln zu so einem richtigen Metaverse, ne? Also so ein bisschen das, was Second Life mal sein wollte vor Ewigkeiten, wird jetzt praktisch Fortnite.
Meinetwegen. Und die sind wohl
Und Geld verdienen, das ist interessant, also deren Businessmodell ist vielleicht auch mal ganz interessant an der Stelle, weil tatsächlich das Spiel ist umsonst. Und tatsächlich ist auch das Spielen umsonst, und zwar in jeglicher Hinsicht. Und das Einzige, wofür du Geld ausgibst, sind tatsächlich so Gimmicks, die aber gar keine spielentscheidenden Bewandtnis haben, sondern das sind einfach so Show-Off-Geschichten, das sind Statussymbole im Endeffekt. Das sind so irgendwie so
Kulturartefakte.
So Klamotten,
ja.
Das sind irgendwelche Gadgets, das sind alles irgendwelche Sachen, mit denen du irgendwie deine Figur halt so aufwerten kannst, aber in so einem rein kulturellen Sinne. Und die Kids schmeißen aber das Geld da rein, wie blöde.
Ja, also ich meine, warum auch nicht? Ich meine, wenn du für echte Klamotten, die ein Statussymbol, warum nicht auch in einer virtuellen Welt? Also
ich habe da echt ein Problem mit, weil diese digitalen Güter sind halt einfach null Grenzkostengüter. Und null Grenzkostengüter für Geld zu nehmen, ist eigentlich, finde ich, schon Betrug.
Ja, ich weiß, dass du so denkst. Ich glaube, der Rest, nicht wahnsinnig viele andere Leute in der Welt denken so. Also ich finde das ja eigentlich ganz cool, weil es ist, ich meine, wie viele Arten gibt es, kann man Geld ausgeben? Also so dieses, dass man dann irgendwie immer ein physisches Gut dafür haben muss oder irgendwie sowas. Ich finde das, warum?
Ich möchte, wenn ich Geld ausgebe, dann möchte ich für etwas Geld ausgeben, das selber Geld gekostet hat. Das heißt,
das hat ja Geld gekostet.
Nee, also in der sozusagen im Design einmal, ne? Aber nicht in Grenzkosten. Ja. Also das heißt, die Verteilung des Grenzkosten, also um das nochmal zu erklären,
was
Grenzkosten sind. Grenzkosten sind die Kosten, die pro Stück zusätzlich anfallen. Ne?
Und, ja, aber ich meine, dann kannst du kein Geld für Software ausgeben, dann kannst du kein Geld für Bücher oder Filme ausgeben, dann kannst du.
Versuch's, ja.
Und ich finde das falsch. Ich finde das tatsächlich, ich finde es ist jemand, der diesen Stuhl hier produziert hat, den du vorher nochmal gelobt hast, wie schön der sei, und das ist eigentlich nur der billigste Stuhl, den man kriegen konnte. Ja, die haben da Arbeit reingesteckt, aber wenn jemand ein Buch schreibt oder wenn jemand
Material reingesteckt und
Ja, aber
die
aber,
haben ihn transportiert und sie hatten einfach Kosten so.
Ja.
Deswegen muss
aber ich hab,
was kosten.
Aber ich habe
was kostet.
Aber ich habe, also ich meine, wenn da jemand das designt, dann kostet das ja auch und dieses Spiel kostet.
Aber das ist was anderes. Das ist, wie gesagt, nochmal, das sind null Grenzkosten.
Ja, aber Entwicklungskosten.
Ja, aber diese Entwicklungskosten, die spielen halt bei einer entsprechend hohen Verbreitung dann keine Rolle mehr. Die marginalisieren sich weg.
Na, also sie sind größer null. Also du kannst nicht sagen, dass wenn du 1 Milliarde mal ein Produkt für 0 Euro verkaufst, dass du es dann plötzlich Geld verdient hast, sondern irgendwas musst du schon für nehmen. Und
kannst du es irgendwie querfinanzieren?
Ja, wozu? Also warum nicht ein, also ich finde das ja eine also ich finde ja, dass Fortnite das, also ich finde dieses Upfront, ja, kann man machen, ist vielleicht auf eine Art das Ehrlichste. Also irgendwie muss man ein Spiel finanzieren. Irgendjemand muss sich hinsetzen und muss Spiele machen. Und da stecken Leute sehr viel Zeit ihres Lebens rein. Und das kann man hoffen, dass das alles auf freiwilliger Basis passiert, meinetwegen. Ich glaube, ich finde es legitim zu sagen, ich möchte davon auch leben können. Ich möchte für diese Spiele, die ich mache, die Leuten viel, viel Freude machen, ich will davon meine Miete bezahlen können und ich möchte davon mein Leben finanzieren können und das nicht irgendwie in meiner Freizeit machen müssen, weil ich Stühle produziere. Und ich, das finde ich total, und dann gibt's halt die nächste Finanzierung, das sind halt über Schlumpfbären, also halt irgendwelche Verbrauchsgüter, die du brauchst, um dir in dem Spiel einen Vorteil zu verschaffen, oder halt über diese Candy Crush Nerverei oder sowas, halt dieses einfach, du kannst entweder 3 Stunden warten oder du kannst jetzt direkt weiterspielen. Wenn du
und uns Fortnite auch?
Was?
Das gibt's bei Fortnite auch?
Ich, also, du hast gerade gesagt, das gäbe es nicht.
Weil es mein Stand der Dinge.
Und ich wüsste nicht, dass es das gibt. Und ich glaube, das stimmt tatsächlich auch, was du sagst, dass das nicht. Also ich bilde mir ein, dass du recht hast. So, die Möglichkeit gibt, die finde ich irgendwie, das finde ich tatsächlich grenzwertig, weil ich finde, dass viele von diesen Spielen nutzen die gleichen Effekte, die Glücksspiel macht. Die sehen immer gleich aus, die Spiele, die haben die gleichen Effekte, die sind immer sehr bunt und sehr knallig und so, ich halte von diesen ganzen Internetsucht und Spielesucht nicht sonderlich viel, aber wo ich dem zumindest teilweise zustimme, ist bei dieser Form von Spielen. Die an Glücksspiel und Lootboxes. Lootboxes waren so eine Zeit lang, es war so quasi, du kaufst dir einen Rubbel los und gibst irgendwie Geld für aus und es könnte irgendwas, also es ist halt, du ziehst auch, ich glaube, das funktioniert auch so, du ziehst an dem Hebel und dann macht's Ding, 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 wie in so einer Slot-Machine und dann hast du, je nachdem, hast du irgendwas gewonnen oder halt nicht so viel gewonnen und dann konntest du dir Lose kaufen. Also quasi kein Unterschied mehr zu einer Slot-Machine, außer eben, das ist der legale Unterschied, dass du kein Geld bei gewinnen kannst, sondern halt nur diese, nur irgendwelche In-Game-Sachen. So, und das finde ich alles schlimm. Aber dieses, und bei Fortnite wird das garantiert auch schon schlimmer. Und es gibt sicherlich Leute, die Eltern, die Horrorstories erzählen können, wie ihre Kinder irgendwie viel zu viel Geld von ihrer Kreditkarte abgebucht haben, weil sie in irgendwelche Fortnite-Scheiße oder irgendwie sowas. Also ich will das jetzt gar nicht alles irgendwie schönreden. Aber ich finde, wir sollten alle viel mehr Geld für Software und für virtuelle Güter ausgeben, die Grenzkosten von null haben. Weil, also zum einen, also was du ja irgendwie sagst, ist, das eine ist keine richtige Arbeit. Und das ist auch, was ich immer wieder in irgendwelchen so, ja, also wenn man irgendwelche Diskussionen hat, so gerade auf irgendwelche Diskussionen auf Twitter, so, hey, warum die meisten, viele Leute arbeiten ja eh im Büro oder am Bildschirm, die können das auch gut von zu Hause machen, warum, ja, es gibt noch Leute, die machen richtige Arbeit, so mit Faust auf den Tisch, das ist, glaube ich, ein Satz, den man nur sagen kann, wenn man dabei mit der Faust auf den Tisch oder irgendwo drauf haut. Und was ja immer impliziert, dass das andere keine richtige Arbeit sei, also das, was ich mache, jeden Tag Software produzieren, ist keine richtige Arbeit offensichtlich. Richtige Arbeit ist Mauer.
Das ist jetzt überhaupt nicht, was ich sagen wollte. Ne?
Naja, aber es steckt irgendwie so ein bisschen drin, oder?
Nö, das steckt überhaupt nicht da drin.
Warum findest du denn das eine verdient ist, dass man dafür Geld erhält und das andere nicht?
Gibt's mir noch ein Bier? Ich finde, das, also das habe ich doch schon gesagt, das liegt
wegen
nicht
Grenzkosten.
An der, genau, wegen Grenzkosten. Also du könntest dann sozusagen sagen, es gibt keine zusätzlich, keine Grenzarbeit. Ja? Es gibt sozusagen keine pro Stück,
aber warum
pro
machst du
extra
daran
Stück
fest?
Geleistete Arbeit. Das würde ich schon sagen. Ne? Ganz einfach, weil ich kann es mal aus so einem, ich kann es mal aus so einem Wirtschaftsöko, aus einem wohlfahrtsökonomischen Argumentation herausnehmen. Ja?
Ja.
Also die Frage kannst du ja mal sozusagen wohlfahrtsökonomisch heißt halt so ein bisschen utilitaristisch, wie kann ich the biggest bang for the buck, also das heißt, wie kann ich den die Wohlfahrt der Gesellschaft am meisten steigern, durch welche Form von Verteilung. Ne? Und Ökonomen haben halt immer ganz oft gesagt, ja, also die ideale Verteilungsmechanismus ist halt sozusagen der Markt, ja,
mhm.
Weil du hast halt bei knappen Gütern ist es halt so, dass du dann die optimale optimale Güterverteilung hast, wenn sich Angebot und Nachfrage beim Preis treffen, so dass so ein bisschen diese Markttheorie, ne? Und dann hast du halt, aber zum Beispiel, aber dann ist eben die Frage, was hast du halt, wie ist die optimale Verteilung bei nicht knappen Gütern? Also die Marktmechanismus ist nur dann optimal sozusagen wohlfahrtsökonomisch, wenn es sozusagen knappe Güter sind. Wenn es aber keine knappen Güter sind, wie eben zum Beispiel digitale Güter, die du halt so beliebig oft kopieren kannst, dann ist die tatsächlich die Verteilung dann ist die optimale Verteilung bei den Preis gleich Grenzkosten. Das ist das Argument. Also das heißt mit anderen Worten, in dem Fall null, damit alle Leute davon partizipieren, ne, und damit sozusagen die Wohlfahrt der Gesellschaft sozusagen in dem Maße steigt.
Aber dann steigt ja nicht die Wohlfahrt der Gesellschaft. Weil
dann haben alle Zugang zu dem Gut.
Ja.
Und deswegen ist sozusagen
das Gut wird nicht weiterentwickelt.
Das ist dann die Argumentation, die dann halt zum Beispiel von der Musikindustrie dann ja ganz lange gesagt wird, ja, also wenn dann aber niemand mehr, wenn dann niemand mehr Geld für Musik ausgibt, dann wird auch niemand mehr Musik produzieren. Als ob es halt keine Musik gegeben hat, bevor es den Musikmarkt gab, ja, also das ist ja völliger Bullshit, Menschen haben immer Musik gemacht, sie werden immer Musik machen, das ist und sie werden wahrscheinlich auch weiterhin Dinge programmieren, sie werden es halt nur nicht mehr für Geld machen. Lass mich das zu Ende erzählen. Also das ist sozusagen die eine Seite, das heißt, es gibt eine intrinsische Motivation, Musik zu machen oder Software zu produzieren, nicht nur extrinsische, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist die, du musst, um ein guter Programmierer zu werden, ein guter Musiker zu werden, ein guter Maler zu werden, etc., brauchst du selber Zugang zu Werken, zu Musik, zu Programmen, zu etc. Das heißt also mit anderen Worten, bei Informationsgütern ist der Input auch Output. Ja? Und das heißt mit anderen Worten, wenn du eben eine Gesellschaft hast oder einen Markt hast, wo die Grenzkosten, der Preis bei den Grenzkosten null liegt, dann hast du halt auch für alle Produzenten eine niedrigere Eintrittshürde, um wieder selber Dinge zu produzieren.
Aber auch eine, ich meine, wir beide hätten jetzt ganz praktisch das Problem, dass wenn deine Vorstellung Realität wird, wir beide keinen Lebensunterhalt mehr hätten.
Du, ich habe ja meine, ich packe alle meine Dinge, die ich produziere, packe ich für unter freie Lizenzen für alle für umsonst zu haben.
Naja, aber trotzdem schaffst du es noch nebenbei, das auch irgendwie zu verkaufen.
Ja, nee, ich verkaufe halt bestimmte Dienstleistungen. Ich gebe Seminare an Universitäten, ich halte Vorträge, manchmal schreibe ich Artikel für Geld, die aber dann verfügbar sind. Und wenn sie nicht frei verfügbar sind, packe ich sie noch auf meinen Blog. Mein Buch, das ich geschrieben habe, habe ich unter eine freie Lizenz gestellt. Also mir kannst du das wirklich nicht vorwerfen.
Ich will dir das auch gar nicht vorwerfen, darum ging es mir jetzt gar nicht, sondern was ich halt sagen will ist...
Dieser Podcast, den werden wir auch nachher irgendwie für umsonst in die Welt stellen.
Ja, aber es ist, also ich halte es halt für... also ich fänd's zum einen schade. Ich glaube, die Welt wäre schlechter, wenn man nur für physische Gelder, also für Güter mit Grenzkosten größer Null etwas ausgibt. Weil das bedeutet auch immer, dass gleichzeitig, dass automatisch immer Waren bewegt werden müssen. Und dass es immer nur damit begründbar ist, sozusagen. Software hat immer frei zu sein, alle Filme haben. So, weil ich find's eigentlich sehr, 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 sehr cool, dass wir inzwischen eine Unterhaltungsindustrie haben, eine sehr große. Also, so, was wäre, wenn man, sagen wir mal, doppelt so viel Geld verdienen würde? Könnte man dieses Geld ausgeben, um den Zustand der Welt, ohne den Zustand der Welt dabei zu verschlechtern? Also, ohne dabei massiven Umweltschaden anzurichten. Also, du könntest dir irgendwie ein größeres Auto kaufen, das würde mehr verbrauchen, du könntest mehr reisen, dadurch würdest du mehr CO2 ausstoßen. Und es gibt eigentlich nicht sonderlich viele Formen, wie man sein Geld ausgeben kann, außer eben für virtuelle Güter. Und ich finde, dass
besser als doppelt so viel Geld zu verdienen, ist doch halb so viel ausgeben zu müssen.
Aber es wird Leute geben, die trotzdem noch doppelt so viel Geld wollen und doppelt so viel Geld und irgendwie, naja, aber erstmal muss es mehr geben. Und also bestimmte Dinge gäbe es einfach nicht. Also oder
also ich gebe zu, zum Beispiel so Netflix in der derzeitigen Form mit einem Produktionsbudget von 17 Milliarden Dollar für dieses Jahr. 17 Milliarden Dollar, das muss ich mal verstehen. Das ist ein Drittel des gesamten Filmbudgets der USA, das in den USA ausgegeben wird, ja, also Produktionsbudget. 17 Milliarden, also es ist unglaublich. Und dann hast du halt noch diese ganzen Konkurrenten, die jetzt alle ihre Milliarden da in ihre Streaming-Services reinschmeißen, ne? Und klar, natürlich, also das hättest du nicht. Du hättest auch kein Game of Thrones, du hättest diese ganzen super teuren Produktionen nicht, ja, du hättest, das alles hättest du nicht. Und da gebe ich dir recht, sozusagen, das ist nur finanzierbar, weil halt viele Leute bereit sind, für digitale Güter viel Geld auszugeben.
Ja.
Aber
oder gar nicht so viel Geld.
Ich bin mir ziemlich sicher, es gäbe trotzdem eine ganze Menge super spannender und schöner Dinge, die gemacht würden, vielleicht weniger, vielleicht günstiger produziert, ganz sicherlich. Aber
Von Leuten, die davon nicht leben könnten.
Ja, kommt drauf an. Also das ist dann so eine Frage. Also ich glaube, wenn du jetzt immer nur sag ich mal Einkommen, ne?
Ja.
Immer nur sozusagen von vornherein immer nur auf den Markt fixierst, im Sinne von, du musst dein Einkommen über den Markt generieren. Und das ist natürlich eine klare Annahme, wenn wir im Kapitalismus leben, dann ist das ja häufig so. Aber ich finde, das ist ein bisschen fantasielos. Also ich bin ja nicht nur für freien Zugang zu Informationsgütern, sondern auch zum Beispiel fürs bedingungslose Grundeinkommen.
Ja.
Und dann ist diese Geschichte auch schon mal gegessen.
Naja, gegessen ist sie nicht.
Ja, also zumindest abgemildert.
Also man könnte ja auch argumentieren, ja, brauchst ja kein Geld zu verdienen, du kannst ja von Hartz IV leben. Das ist ja
Und ich glaube auch zum Beispiel, nur weil die Güter selber frei sind, heißt es nicht, dass du abgeschnitten bist von allen möglichen anderen Einnahmequellen, die sich sozusagen in einem Second-Order-Effekt herausbilden.
Ja, aber den musst du halt
hier mein Geschäftsmodell.
Aber das musst du erstmal auf die Beine stellen, weil das ist ein wesentlich einfacheres Geschäftsmodell, wenn du sagen würdest, also ich sage ja gar nicht, dass man daraus kein Geschäftsmodell aufbauen kann. Und es gibt Leute, die bauen daraus die bauen auf ihren freien Gütern ein sehr, sehr erfolgreiches Geschäftsmodell auf. Und ich finde ich finde zum Beispiel dieses jetzt, wo das Zeitungssterben, das Journalismussterben so groß ist, so dieses, dass es halt Journalisten gibt, die es schaffen, da sich, was weiß ich was, Stefan Niggemeier und so, die es schaffen, sich da was Eigenes aufzubauen und die dann mit jahrelang rumprobieren, dann irgendwann auch ein Einkommen haben, von dem sie auch leben und hoffentlich auch gut leben können. Das finde ich ja das eine. Ich finde aber trotzdem, dass dieses, dass nur Teile sozusagen des also dass das ein, also diese Argumentation, dass einige Teile des Marktes einfach kein Markt sein sollen, finde ich problematisch, weil es, also wenn man es für alle machen würde, meinetwegen, hier irgendwie Socialism, jeder kriegt genauso viel, jeder baut, fängt nur an, aus irgendwelchen intrinsischen Gründen irgendwas zu machen, würde vielleicht auch irgendwo hinführen. Aber warum, aber wenn du sagst, ja, ich finde es okay, dass man für die Produktion eines Stuhls, also dass man für einen Stuhl noch Geld ausgibt, das finde ich okay, aber dass man für die Steuerungssoftware für diesen Stuhl Geld ausgibt, das finde ich nicht okay. Das ist was, was ich, diese Grenze finde ich fast beliebig.
Ja, also ich sag mal so, es ist nicht so, dass ich Leute verurteile, weil sie Geld ausgeben für immaterielle Güter, ja. Und es ist auch nicht so, dass ich nicht auch mal für immaterielle Güter auch Geld ausgebe. Das tue ich auch durchaus, ne?
Ja.
So. Ich versuche es zu vermeiden, weil ich halt immer das Gefühl habe, dass ich dabei übers Ohr gehauen werde.
Wieso wirst du dabei übers Ohr gehauen?
Weil ich da plötzlich jemandem Geld für etwas gebe, das er mir auch so geben könnte, ohne dass er davon einen Nachteil hat.
Doch, er hat das Geld nicht. Das ist doch ein Nachteil.
Ja, aber ansonsten hätte er halt nichts, es würde ihm nichts kosten. Es würde ihm nichts kosten, mir diese Sache umsonst zu geben.
Ja, es würde nicht kosten, dir diese Sache umsonst zu geben, aber es würde ihm kosten, wenn er es allen umsonst geben würde, nämlich seine Existenz.
Ja, also zumindest die Einnahmenquelle aus diesem Produkt.
Was, wenn das sein eigenes Produkt
ist,
oder Existenz?
Aber das ist halt einfach so, wie ich das sehe. Also solange ich ohne Kosten jemandem etwas geben kann, gebe ich es ihm. So, das ist meine Philosophie. Du kannst eine andere haben, andere haben.
Würdest du meine Wohnung putzen?
Hä?
Würdest du meine Wohnung putzen?
Nein, wieso?
Ich gebe dir auch die Reinigungsmittel.
Nein, wieso?
Du hast aber keine Kosten dadurch.
Doch.
Welche?
Arbeitszeit?
Arbeitszeit verursacht keine Kosten.
Sag mal, Max, du hast das Konzept von Kosten nicht verstanden.
Was ist das Konzept von Kosten? Was?
Also Kosten sind nicht immer nur Geldkosten. Kosten ist Aufwand, Kosten sind Risiken, Kosten sind alle möglichen Dinge. Also hierher zu kommen waren Kosten. Ja.
Ja.
Das Bier hochzuheben ist ein Kosten. Ja. Mir einen Kopf zu kratzen sind Kosten. Mir Gedanken zu machen, wie ich nächste Monat.
Aber warum ist es?
Das sind alles Kosten, das sind Aufwände, das ist alles, was Aufwand kostet, das sind Kosten, ja.
Aber warum ist es okay, für etwas Geld zu nehmen, was ich nicht duplizieren muss, aber aus deiner Sicht nicht okay, für etwas Geld zu nehmen? Also wenn du sagen würdest, also du würdest quasi argumentieren, wenn Game of Thrones, wenn man das machen könnte, drehen könnte und spielen könnte und dann hat man eine Aufnahme und die kann man genau einmal abspielen und die kann genau eine Person sehen und die müsste dafür 8 Milliarden ausgeben.
Das ist sozusagen ein Theaterstück, ja.
Ja, das wäre dann okay. Also Theater ist okay.
Theater ist okay, ja.
Dafür Geld zu nehmen ist okay.
Das sind Leute, die stellen sich dahin, die haben
ja
Kosten, die und die müssen, diese Kosten müssen beglichen
werden. Genau, aber das gleiche Theaterstück zu filmen und diesen Film dann zu verkaufen, ist nicht okay.
Genau.
Obwohl die Kosten identisch waren.
Also die Produktionskosten, ne? Also wie gesagt, ich rede immer sozusagen Höhe des Preises gleich Grenzkosten, nicht die Produktionskosten.
Ja, die Produktionskosten waren aber absolut identisch, ob ich es filme oder nicht filme.
Ja.
Also sie waren eher niedriger, weil ich nicht die Kamera nicht brauchte.
Ja, ja, ja.
So. Und du findest jetzt, für diesen Film darf man kein Geld nehmen.
Also darf, ich bin
also,
ja,
innerhalb deines Modells.
Ja, genau, innerhalb meines Modells würde ich dafür kein Geld nehmen, ja.
Warum nicht?
Weil es mich nichts kosten würde, dass jeder den Film sehen kann. Und wenn ich einen Film gemacht habe, dann bin ich auch total interessiert daran, dass ihn möglichst viele Leute lesen sehen.
Aber es hat Kosten.
Und keine Grenzkosten. Es hat keine Kosten dafür, dass ich den Leuten zeige. Also jeder zusätzliche View hat keine Kosten für mich.
Aber der erste View?
Nein,
es sind Kosten aufgelaufen.
Genau, ja.
Und wenn diese Kosten nicht refinanziert werden,
ja, dann würde ich halt irgendwie gucken, aber
wenn diese Kosten nicht refinanziert werden, hat man einen gigantischen Verlust.
Genau.
Das heißt, man kann jetzt auf verschiedene...
Also kommt drauf an, wie hoch man investiert hat natürlich, ja klar. Aber
ja, was auch immer man an Kosten hatte, egal ob es ein Cent war oder 1 Million oder weiß der Teufel was, es waren Kosten und die sind angetan.
Und die werden sich nicht durch die Views einspielen.
In deinem Modell.
Muss man halt, genau, und da muss man halt andere Wege finden.
Warum muss?
Also ich würde dann andere Wege finden.
Okay, also ich meine, wenn du sagst, ich will für mich dieses Modell haben, ja. Okay.
Also ich bin auch überhaupt nicht in der Lage, irgendwelchen anderen Leuten irgendwas aufzwingen.
Naja, aber du hast es gerade als so eine Weltsicht. Es sollte für alle so sein.
Ja, genau.
Also und du weigerst dich selber für andere Sachen. Ich meine, wenn du sagen würdest, ich selber halte es so, weil das ist mein Geschäftsmodell, aber wenn dein Geschäftsmodell ist, 80 Cent für eine App im App Store zu nehmen, dann nimmst du halt 80 Cent für eine App im App Store. Und dann wäre das ja was anderes. Aber du sagst ja, nein, dieses Geschäftsmodell, dieses Geld für grenzkostenlose Güter, finde ich falsch. Der soll sich gefälligst einen Sponsor suchen, der ihm das einmal finanziert und mir das dann kostenlos geben.
Zum Beispiel.
Das ist ja eine Forderung, die du quasi hast.
Ja, es gibt natürlich tausend andere Möglichkeiten, sowas zu finanzieren.
Was denn?
Du kannst zum Beispiel Spenden, freiwillige Spenden machen. Du kannst halt Derivate beispielsweise, dass du...
Was sind Derivate?
Also abgeleitete Güter. Also im Sinne von... Also was ich ja mache sozusagen, ich schreibe ein Buch und halte dann Vorträge über die Inhalte des Buches oder gibt's
Seminare. Also Star Wars, für Star Wars Geld zu nehmen ist nicht okay, aber für Star Wars Puppen Geld zu nehmen ist okay.
Zum Beispiel, ja genau. Oder genau, Merchandise. Star Wars hat ja dieses Merchandise-Business total revolutioniert, indem sie halt tatsächlich diese Merchandise-Artikel fast mehr Geld gemacht haben als durch die Einnahmen.
Ich weiß nicht, ob sie mehr, auf jeden Fall für George Lucas hat es reich gemacht, weil er die Merchandise-Rechte sich unter Nagel gerissen hat, weil er schlau war.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Es gibt andere Modelle, ja. Es ist erstmal falsch, alle zu sagen, dass das nur und eins ausschließlich durch den direkten Verkauf der jeweiligen Informationsgüter man nur Geld verdienen kann. Das stimmt einfach nicht.
Ja, das stimmt auch nicht. Ich glaube, das behauptet inzwischen auch keiner mehr.
Ja, also
aber deswegen, du sagst ja, dass das auf diese Weise gar nicht passieren soll.
Ja, also ich finde nicht, dass es ein legitimes Geschäftsmodell ist.
Aber die Puppen zu verkaufen ist dann doch okay.
Ja.
Und
wobei,
wenn jemand anders Puppen baut, die genauso aussehen, ist das dann...
Okay, lass mich selbst einschränken in dieser Hinsicht, ja, weil ich muss da auch ganz ehrlich mit mir sein, weil du hast natürlich einen Punkt in dem Sinne, dass bei vielen physischen Produkten, physischen Produkten die Marge, also das heißt die Differenz zwischen eingesetzten Kosten, auch Grenzkosten, inklusive Grenzkosten und tatsächlicher Einnahme, dass die so groß ist, dass sie im Endeffekt genauso absurd oder genauso ein Nap ist wie der Verkauf von immateriellen Gütern. Ne?
Nein, Nap ist halt ich in dem Fall, das ist so eine Wertung.
Lass mich mal, also und das finde ich auch so interessant, zum Beispiel an diesem Konflikt zwischen Epic und Apple.
Ja.
Weil, das ist zum Beispiel meine Interpretation, ja, beide verdienen ihr Geld in erster Linie mit dem Verkauf von Statussymbolen.
Ja.
Und bei Apple ist das ja auch total krass. Sie verkaufen zwar physische Produkte, also ihre Geräte,
ja.
Aber die Marge ist so hoch, dass du eigentlich wissen müsstest, dass du nicht für die eingesetzten Kosten dieses Geld bezahlst, sondern tatsächlich sozusagen für etwas, was immateriell ist, nämlich die Marke, das Image, den Statussymbol.
Aber das stimmt, das stimmt auch so nicht, weil, also ja, das stimmt natürlich. Auf der einen Seite hast du absolut recht. Apple hat eine gigantische Gewinnmarge da drauf und natürlich zahlen die Leute ganz massiv für den Status. Aber nehmen wir zum Beispiel mal an, also du deutest an, dass du bist jetzt gerade nicht an dem Punkt nicht zu Ende gekommen, dass sozusagen, wenn diese Marge irgendwie einen bestimmten Punkt überschreitet, dass es dann wieder anfängt,
problematisch zu werden. Ich sag mal so, wenn mein Modell ist ja im Endeffekt sozusagen, Kosten sollten die Höhe der Grenzkosten betragen. Ne?
Ja.
Und ein iPhone hat einen Grenzkosten höher 0, das ist wohl klar.
Ja. Yeah.
Aber sie sind nicht auf der Höhe des Geldes, das ich für ein iPhone ausgebe.
Natürlich nicht.
Ich weiß nicht so genau, wie hoch die Grenzkosten für ein iPhone sind, aber ich würde jetzt mal behaupten, irgendwo zwischen 300, 400 Euro mindestens.
So was in dem Dreh, ja.
Genau. Und dann verdienen sie aber trotzdem immer noch das Doppelte irgendwie sozusagen an Einnahmen.
Nein, das ist ja nicht gleich Verdienst. Das ist ja ein Großteil davon ist ja wieder Kosten. nämlich zum Beispiel für die Entwicklung dieses iPhones.
Genau, wobei, also ich rede jetzt hier von Grenzkosten sozusagen, ne?
Moment, die Entwicklung sind...
Ja, genau, die Entwicklungskosten, die musst du dann sozusagen auf alle Geräte einmal umlegen. Das heißt also, selbst wenn die riesig groß sind...
die legst du auf alle Geräte um.
Selbst wenn die Entwicklungskosten sind riesig groß sind, wird es nicht großer Teil der Kosten ausmachen.
Doch.
Also, wie viele iPhones werden verkauft?
Ich weiß nicht, wie viele Millionen, aber die Entwicklungskosten sind fast so hoch wie nachher der Preis, der sozusagen die Produktion kostet.
Du meinst für die gesamte Charge dann?
Ja, also so ein iPhone, so eine iPhone-Generation kostet, glaube ich, in der Entwicklung ungefähr so viel, wie nachher dann die Herstellung aller Geräte kostet.
Okay.
Ich weiß nicht, ob die Zahlen genau
stimmen. Also dann müsste es ja tatsächlich so Hälfte Grenzkosten, Hälfte...
Also ich glaube, die Gewinnmarge von Apple liegt irgendwie so bei 25-30%.
Ja, auf jeden Fall ziemlich hoch.
Ja.
Also 35% ist halt tatsächlich in jedem Markt schon auch eine ziemlich hohe Marge und kein anderer Smartphone-Hersteller hat so einen großen Marge.
Ja, aber der Grund... Das ist doch das Irre.
Ich würde nur sagen, meine konsistente Argumentation wäre halt sozusagen, alle Dinge in Höhe der Grenzkosten zu verkaufen. Und damit bin ich natürlich auch bei solchen Sachen wie Apple komplett neben der Spur, was sozusagen
Grenzkosten. Also du darfst das Gerät zusammenbauen, du darfst es aber nicht vorher entwickeln, bevor du es zusammenbaust. Die Entwicklung dieses Geräts musst du irgendwie anders finanzieren, aber den Zusammenbau des Geräts, den kannst du dann nachher finanzieren.
Genau.
Und... damit nimmst du jeden Anreiz, die Produktion des Geräts jemals effizienter zu machen.
Ja, ich meine, ist immer so, mein moralischer Kompass in dieser Hinsicht, ja, ist auch nur ein Kompass. Es ist nicht so, dass ich nach strikt diesen Regeln lebe. Ich habe das schon gesagt, ich gebe auch Geld aus für digitale Güter und ich halte mich nicht daran. Und sie ist inkonsistent, zum Beispiel meinen Apple-Produkten. Nimm das nicht für ein in Stein gemeißeltes Gesetz, was ich hier sage. Es ist sozusagen der Kompass, an dem ich mich orientiere.
Okay, also ich meine, wie gesagt, wenn es der Kompass ist, an dem du dich orientierst, dann sei es dir geschenkt. Das ist ja, ich meine, du kannst dich ja orientieren, woran du willst. Es klang nur am Anfang so, als ob du das quasi, so sollte es sein. Und so sollte es für alle gelten. Und
nach meinem Wertkompass, ja.
Und das ist, und das finde ich tatsächlich merkwürdig, weil Du sagst ja nach wie vor und streitest es im selben Atemzug ab, aber du sagst ja, die Herstellung des Geräts, also das Zusammenschrauben, diese Arbeitszeit zu bezahlen, dafür bist du bereit, Geld auszugeben. Aber für die Frage, wo kommt diese Schraube hin, bist du nicht bereit, Geld auszugeben.
Ja, also wie gesagt, optimale Verteilung wohlfahrtsökonomisch ist halt Höhe der Grenzkosten. Und deswegen aus der Wohlfahrtsökonomik heraus betrachtet, wäre das die beste optimale Verteilung.
Ich glaube, da solltest du dich nochmal mit einem Ökonomen unterhalten, weil das mag ja sein, dass das für die optimale Verteilung sorgen würde, aber es würde, also ich meine, wenn jeder sich ein iPhone für 300 € kaufen könnte, dann würde Apple wahrscheinlich sehr viel mehr iPhones verkaufen. Aber dann wäre Apple trotzdem pleite.
Ja, ich meine, man muss halt auch so sehen, Mariana Mazzucato hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt The Entrepreneurial State, und tatsächlich eins der Hauptbeispiele, die sie dort beackert, ist Apple. Mhm. Und zeigt halt sehr, sehr schön, legt sie dar, wie praktisch alle Kerntechnologie, alle Schlüsseltechnologien des iPhones an Universitäten entwickelt wurden. Und das heißt mit anderen Worten, was Apple und viele andere Startups halt tun, ist tatsächlich öffentlich finanzierte Forschung zu leveragen, um damit Geld zu verdienen.
Ja.
Klar, natürlich hat Apple auch viel Forschung und Entwicklung investiert, das stimmt, das will ich überhaupt nicht sagen. Sie haben halt häufig existierende Erfindungen, die halt mit öffentlichen Geldern finanziert wurden, optimiert, weiterverarbeitet, zu einem Produkt verarbeitet und solche Sachen. Das ist auch wichtig und das ist auch ein wichtiger Input, sage ich mal, in den Produktionsprozess. Aber es ist zum Beispiel jetzt nicht so zu sagen, okay, wir haben jetzt hier dieses Smartphone und das ist jetzt komplett auf Apples Mist gewachsen.
Natürlich nicht.
Sondern es ist halt tatsächlich, die wichtigsten, fast alle wichtigen Schlüsseltechnologien sind mit öffentlichen Geldern finanziert worden.
Ja.
Und dann ist doch nur noch eigentlich ein kleiner Schritt zu sagen, okay, die Investitionskosten in Forschung und Entwicklung, die dann noch zusätzlich gemacht werden mussten, dass man die auch irgendwie öffentlich finanziert, ja?
Okay.
Und dann macht das doch total Sinn, oder?
Naja, aber dann hättest du wieder das ein Teil des Geschäfts. Also was ich ja sehe, dass Apple, die haben halt diese Economy of Scale. Und die können halt, der Grund, warum die sich das erlauben können, solche gigantischen Gewinnmargen zu nehmen, ist halt, weil die vorher, also zum Beispiel ein bekanntes Beispiel ist, alle Android-Phones haben inzwischen so 6 GB RAM oder sowas. Das haben, die haben unfassbar viel RAM. Und Apple hat irgendwie, ich weiß nicht, 2 oder 3 GB RAM. Dramatisch weniger. Und der Grund, warum sie so wenig RAM verbrauchen, ist halt, weil sie keine Java-Engine haben, sondern weil sie was Eigenentwickeltes haben, was halt ein eigenes System, was halt darauf ausgelegt war, möglichst Arbeitsspeicher zu erhöhen. Und der Payoff des Ganzen ist, dieser ganzen Research and Development ist, dass die Produktions-, die Stückkosten nachher sinken. Und das Gleiche hast du auch an anderen, das hast du natürlich an sehr, sehr vielen anderen Punkten auch. Wenn du halt ein System on a Chip entwickelst, du kannst ein ähnliches Ergebnis haben, also du kannst es teurer produzieren in kleinerer Stückzahl, nicht so gut integriert, dann kannst du es halt besser integrieren und dann kannst du es deutlich günstiger produzieren in großer Stückzahl. Und bei deinem Modell würde jeder Incentive, das Ganze zu integrieren, komplett wegfallen.
Willst du damit andeuten, dass der Kommunismus nicht funktioniert, Max?
Ich habe so meine Zweifel, sagen wir es mal.
Hast du Zweifel am Kommunismus?
Ich finde deine Trennlinie da so merkwürdig.
Ja, die ist halt, wie gesagt, auch unscharf.
Die ist eigentlich sehr, sehr scharf. Also die Linie, die du ziehst, ist eigentlich sehr, sehr scharf. Du sagst nämlich.
Ich orientiere mich aber unscharf daran.
Ja, ja, okay. Ja, ja. Aber ich finde ja. Also für mich ist menschlicher Fortschritt ist ja genau immer dieser eben die Sachen, die nicht einfach nur ich mach das nochmal und ich mach das nochmal und ich mach das nochmal, sondern das zu sagen, hey, aber wenn du das so machst, dann schaffst du nicht 5 am Tag, sondern schaffst du 10 am Tag oder was auch immer. So, also in diese Richtung halt. Also diese rein Research and Development Kosten, die eben du als auch durch die Öffentlichkeit finanziert hast. Und darum finde ich eine Welt erstrebenswert, in der diese Sachen stärker, in der dafür stärkere Anreizsysteme geschaffen werden. Und ich finde, wenn du sagst, sobald man den Faktor 100 der Produktionskosten wieder drin hat oder irgendwie sowas, dann soll man nicht mehr. Wenn du sagst, dann soll man dafür kein Geld, dann wird es automatisch Open Source und Public oder weiß der Teufel was. Ja, finde ich, kann man sofort drüber diskutieren, finde ich absolut okay. Wenn du sagst, es sollte keine...
Das ist eine gute Idee, dass an solchen Kennzahlen zu machen, ne? Zu sagen, okay, es ist total okay, an Software Geld zu verdienen, aber sich dumm und dämlich zu verdienen, ist halt einfach...
Also ich finde überhaupt, sich dumm und dämlich zu verdienen, ist eine sehr schlechte Sache, weil wir haben festgestellt, wenn Leute dumm und dämlich und sehr reich sind, dann machen sie sehr, sehr dumme Sachen. Und das finde ich...
Wollen auf den Mars fliegen und so.
Ich finde, es sollte keine Milliardäre geben. Also da stimme ich sofort mit dir überein. Also einfach, dass in dem Moment, in dem man so reich wird, wird man halt zu 100% besteuert oder sowas. Und dann wird es halt hoffentlich in irgendeine Wohlfahrt investiert oder sowas. Ich glaube auch, da bin ich, bei all diesen Sachen bin ich sofort mit dir auf einer Linie. Würde wahrscheinlich dazu führen, dass der Dollar einfach unfassbar wertvoll ist, wenn es keine Milliardäre mehr geben dürfte. Aber so dieses zu sagen, wenn du einen Film machst, darfst du nicht mal die erste Kopie für 5 Euro verkaufen. Also dürfen jetzt natürlich, du willst es nicht verbieten, sondern einfach in meiner moralischen Welt hast du das Recht nicht dazu. finde ich. Nee.
Ja, also, das musst du auch nicht zustimmen. Aber ja, also ich finde deinen Vorschlag eine ziemlich interessante Geschichte zu sagen, ab wann, also halt wirklich so eine Grenze zu ziehen, ab wann ist es halt nicht mehr moralisch mit einmal. Also wir haben ja momentan die Situation, ja,
yeah.
Dass du, wenn du Abkömmling von einem Popmusiker bist,
ja, ja, klar.
Von den Tantiemen, die dein Papa vor 50 Jahren irgendwann mal mit irgendeinem One-Hit-Wonder verdient hat, ja, dass du da immer noch von leben kannst.
Absolut,
ja?
Bin ich sofort also, bei dir, dass das bizarr ist.
Ja, also solche Sachen, wo ich dann einfach sage, so nee, also das, also okay, ich, ne, oder zum Beispiel und da sind wir jetzt wieder bei Fortnite, ja, halt kleine. Ganz ehrlich, kleine Kinder mit grenzkostenlosen Statussymbolen, also ich finde das schon ein bisschen shady. Findest du das nicht? Also ich finde es,
also so klein sind die Kinder nicht. Ich finde es, also, es gibt Geschäftsmodelle, die sind shady und es gibt Geschäftsmodelle, die sind nicht shady. Ich finde das Geschäftsmodell Kinder in Indien.
Oder anders, ja.
Also sagen wir es mal so, ich finde das Geschäftsmodell, Kinder in Indien arbeiten zu lassen, um Kleidung zu produzieren, die dann wieder an Kinder in Europa verkloppt wird, weil ihnen vorher erzählt wird, dass sie das machen müssen, finde ich im Zweifelsfall problematischer, als einfach diesen europäischen Kindern direkt.
Wer weiß, vielleicht haben ja auch Kinder diese Gadgets designed.
Aber im Zweifelsfall nicht so viele, weil sonst wären die Grenzkosten ja nicht so klein. Und also ja, also natürlich, die Frage ist, finde ich berechtigt oder ich finde es okay, wenn man sagt, so was ist davon okay? Und es gibt sicherlich, also ich weiß halt, dass halt viele von diesen Spielen, dass die auch, also dass sich Leute damit arm machen ohne Not und dass sich Leute und dass das auch teilweise echt Horrorstories hat. Man könnte, wenn Fortnite ethisch wäre, dann würden sie vielleicht irgendeine Höchstgrenze einziehen, die man pro Monat dafür ausgeben kann oder so. Und mehr kann man halt einfach nicht ausgeben oder sowas. Keine Ahnung, ob sie sowas haben oder ob sie sagen, oh mein Gott, wir sind doch nicht irre, weil dann würden wir uns 80% unserer. So. Und das ist natürlich, wie gesagt, ich finde. Sowas wie Candy Crush oder sowas, so diese Spiele, die glücksspielartige Effekte auslösen, die Leute dazu anregen, dramatisch mehr Geld auszugeben, als sie sich erlauben können.
Mal ein ganz anderes Geschäftsmodell, worüber ich mich auch aufrege, wo ich aber Geld für ausgebe. Tinder, ne?
Ja.
Also Tinder ist ja so ein sehr beliebte
Dating-Plattform. Ich habe keine Ahnung, was Tinder ist.
Naja,
ich weiß tatsächlich nicht, was
Tinder ist. Der Witz ist halt, die haben halt irgendwann angefangen, die Swipes nach rechts, also das heißt, die Leute, die du attraktiv findest, das ist sozusagen, swipes immer nach rechts, dass die Art, die zu begrenzen, also wie bei diesen Spielen im Endeffekt. Ne? Da musst du wieder 24 Stunden warten, dann kannst du wieder swipen und so. Mhm. Und dann haben sie natürlich dann entsprechend ein Paket, das du dann dazu buchen kannst, dass du unendlich viele Swipes hast und solche Sachen.
Und unendlich viele Swipes nach rechts?
Ja, genau. Und solche Geschichten, oder du kannst dir halt super Likes kaufen. Das sind dann halt sozusagen so Likes, die du vergeben kannst an Personen. Und dann kriegen die Leute das auch mit, dass du ein Like gegeben hast. Ne? Ansonsten kriegen die das ja nicht mit, sondern erst, wenn ihr euch matcht. Ne? Mhm. Und solche Sachen. Und dann hast du natürlich über den Algorithmus unglaublich viele Möglichkeiten, da einzugreifen. Das heißt, wem zeigst du wem? Ne? Kannst das entsprechend dosieren, psychologisch richtig dosieren? Hast du genug attraktive Leute da drin? Aber zeigst du den attraktiven Leuten wiederum überhaupt nicht das eigene Foto oder wie auch immer, also das gibt im Endeffekt ist sozusagen alles, was auf dieser Plattform basiert, ist total beliebig und von Tinder steuerbar.
Natürlich.
Und sie können für jede Form von Connection oder Connection-Herstellung oder die Erhöhung von Wahrscheinlichkeit von Connection-Herstellung einfach jegliche Summe nehmen. Ne? Und das ist halt echt, also das finde ich sorry, aber ich finde es halt auch shady, ne? Also ich,
also mit anderen Worten, eigentlich du bist unterfickt und möchtest darum gerne.
Was da passiert?
Der scheiß Algorithmus verhindert, dass du jemanden findest.
Was da passiert, ist ja eigentlich, im Endeffekt werden ja, nimmt die Plattform alle Kontakte als Geisel und erpresst von allen anderen sozusagen Lösegeld, um ein Match so möglich zu machen.
Also ich meine, ich glaube, eine Geisel ist, Geisel finde ich tatsächlich ein sehr starkes Wort. Naja, aber in dem Moment, in dem also Twitter anfängt, irgendwie meine Tweets zu monetarisieren, indem sie zwischendurch mal Werbung anzeigen, ist ja jetzt eigentlich nicht so großartig was anderes. Oder Facebook.
Es ist sozusagen, genau, also im Endeffekt wird dort auch wiederum Kontakte zu uns als sozusagen Konsumenten und unsere Aufmerksamkeit wird dann halt wiederum verkauft. Ne?
Genau, wir gehen auf eine dieser Plattformen, um durch Content, den Menschen produziert haben, durchscrollen und während wir das scrollen, vermarktet uns der Scrolllistenbesitzer.
Genau. Also was halt immer wieder
unsere Aufmerksamkeit
wird, sozusagen, es wird immer sozusagen, auf Plattformen wird immer der Zugang zum jeweils anderen verkauft.
Genau.
Ne? Mal auf die eine und mal auf die andere Weise, aber im Endeffekt ist es immer so, dass halt Zugang verkauft wird. Und
übrigens mit was wir vorhin gesagt haben, mit dem, wenn es 100 Mal drin ist, dann ich glaube, wir haben gerade Steuern erfunden. Auf so eine Art.
Steuern. Achso, ja. Wir wollten ja eigentlich über Fortnite reden, ne?
Wir wollten eigentlich über Fortnite reden.
Genau, also. Und dann, was ja eigentlich Fortnite, wogegen Fortnite ja argumentiert oder wogegen sie kämpft, ist halt diese 30% App-Store-Gebühr für alle Transaktionen, also für In-App-Purchases und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch so eine Sache, ne? Weil diese 30% sind ja, ich will jetzt nicht sagen, dass Apple da keine Kosten für hat. Ne? Also die haben definitiv Kosten für den App Store und für den Betrieb des App Stores.
Aber die Kosten gehen gegen null.
Die sind nicht gegen null. Ich glaube, die sind sogar höher, als man vielleicht glaubt, weil die haben ja diesen Review-Prozess, die haben...
Ach, der kostet nichts.
Ja, aber sie haben auf jeden Fall und sie haben eine Menge Services auch sozusagen,
Apple macht mit dem App Store im Jahr 50 Milliarden Umsatz.
Krass, ja.
50 Milliarden. Jemand hat mal überschlagen, wenn du 100.000 Leute da sitzen hast, die 200.000 im Jahr verdienen. Oder waren es 10.000 Leute? Auf jeden Fall eine sehr große Zahl von Leuten, die ein absurd hohes Gehalt haben, was sie definitiv nicht haben, ist das immer noch nur ein Bruchteil dessen, was dieser App Store an Umsatz macht. Die könnten pro Jahr mit dem, was der App Store an Umsatz macht, könnten die mehrere Dutzend Datacenters aus dem Boden stampfen, jedes Jahr aufs Neue. Und das dann am Ende des Jahres wieder abreißen und ein neues hinbauen. Dieser App Store verdient unfassbare Summen.
Also, und das ist halt auch wieder so, dass diese 30% sind halt in dementsprechend auch sehr arbiträr. Also,
total.
Sie könnten wirklich komplett, es könnten auch 10% oder 5% oder 50% sein. Es ist halt so wirklich, ja.
Angeblich sagt für hier Apple News, für dieses Apple News Plus, dieses News-Abo, waren ja die, also sagt die Gerüchteköche, dass sie bei 50% liegen würden. Also wenn ihr sozusagen das 50% des Geldes, was über Apple News Plus ausgeschüttet wird, wird an die Verlage oder an die Inhalteanbieter ausgeschüttet, den Rest behält sich Apple.
Also ich habe jetzt gerade gelesen, dass die Inhalteanbieter, also die News, also die Verlage gerade Apple auffordern, ihren Deal zu verhandeln und sie wollen beziehen sich dabei explizit auf den Amazon-Deal, also den Prime-Deal. Dass sie da halt auch sozusagen, also ich glaube, es kommen jetzt alle auf Apple zu und wollen jetzt irgendwie ihre Sachen verbessern. Aber das ist das Interessante an der ganzen Geschichte so. Und
jetzt bin ich mal gespannt, auf welcher Seite du da stehst in dem Kampf.
Ich stehe da auf gar keiner Seite.
Okay, du stehst auf gar
keiner Seite. Also ich finde, also ich habe ja schon klar gerade dargelegt, dass ich beide Geschäftsmodelle für nach meinen Kriterien fragwürdig halte.
Also du findest einfach, Fortnite sollte komplett auf alle Einnahmen verzichten und dann hätte auch Apple keine Einnahmen mehr. Problem solved. Eigentlich ist das eine Lösung.
Ja, auf.
Mensch, klar. Kinder, so einfach kann es sein. Ruf mal bei Epic an.
Ist das ein Kompromiss? Oder ist das ein Kompromiss?
Sollen sie dir für diese Idee Geld geben oder ist diese Idee kein Geld wert?
Also ich würde die schon für ein paar hundert Millionen verkaufen.
Aber sie hat doch keinerlei Grenzkosten. Man kann sie doch auf alle Bereiche ausdehnen. Also darfst du doch eigentlich gar kein Geld dafür nehmen.
Noch, ich bin ja Berater. Das ist ja, ich verkaufe die Beratungstätigkeit, nicht die, nicht.
Ach so, du berätst, dass du da stehst und das erzählst. Du verlangst dafür Geld, dass du da stehst und das erzählst. Du verlangst nicht Geld für das, was du sagst.
Now you're getting it.
Ah.
Aber also, ich wollte es. Wo ist denn hier der Öffner?
Ja.
Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja genau. Also ich habe da wirklich kein Pferd im Rennen. Aber ich finde es einfach super spannend. Also einerseits natürlich sozusagen aus dieser Plattformkrieg-Nummer, die mich sowieso schon immer interessiert. Und ich sehe das da auf so eine ganz machiavellistische oder fast irgendwie Karl von Clausewitz-artige Perspektive, dass ich mir einfach interessant finde, wie die Frontverläufe da stattfinden.
Yeah.
Und aber mein Guess ist, und darauf ist dieses Video, auf das wir gerade verwiesen haben, ne? Also dieses Verarschungsvideo. Fortnite Verarschungsvideo von Apple, ist da natürlich dieser Hinweis, dass und das habe ich jetzt auch gehört oder beziehungsweise auf Twitter gelesen, dass halt ganz, dass die Kids wirklich, wirklich, wirklich Free Fortnite, dass das deren Schlachtruf ist und dass sie jetzt tatsächlich, dass sie jetzt sich total identifizierend mit Fortnite jetzt Apple als das große, böse, Big Brother-artige Superkonzern, Corporate-Konzern. Ich finde das so witzig. Also ich find's richtig witzig und ich glaube tatsächlich, dass Apple das richtig zum Problem werden kann. Ne? Also Apple hat ja jetzt gerade erst, das ist auch gerade neu irgendwie, Marktkapitalisierung von 2 Billiarden. Nee, warte mal.
Von 2 Billionen. Und im Englischen sind Trillions.
Genau. Billionen, im Englischen Trillions, genau. Ja.
Die wertvollste Firma der Welt.
Ja, sie haben jetzt halt, wie heißt die? Akosco, Arcana?
Irgend so ein Ölproduzenten.
Ja, das ist der Ölproduzent.
Den Ölproduzenten, genau.
Der Ölproduzent von Saudi-Arabien. Also im Endeffekt kannst du so sagen, diese Firma ist die Volkswirtschaft von Saudi-Arabien, weil Saudi-Arabien hat praktisch keine andere volkswirtschaftliche Sache, außer diese eine Firma. Die haben sie jetzt surpassed, also die haben sie jetzt überholt und krass.
Also ich bin in diesem ganzen Spiel, also ich bin offensichtlich kein Epic-Spiele-Spieler, ich weiß, dass die Firma sehr umstritten ist, ich habe da habe ich kein Skin in the Game oder wie man immer sagt, wo ich aber Skin in the Game habe.
Achso, wir müssen noch die Story zu Ende erzählen, weil das Krasse war, ja, also nachdem
Epic will das Geld nicht mehr zahlen.
Apple schmeißt sie aus dem Store, ne? Also konsequent.
Also die bauen ihren eigenen Store ein, wo man mit der eigenen Kreditkarte bezahlen kann und sagen, hey, guck mal, ist übrigens viel billiger, als wenn du hier über In-App-Purchase bekaufst. Gib uns doch deine Kreditkartennummer und daraufhin hat Apple sie aus dem Store geschmissen.
Genau, das ist aus dem Store
weil
geschmissen.
Weil die Apple App Store Rule ganz klar besagen, darf man nicht.
Haben sie einfach klar gegen die Regeln verstoßen und
Genau. Jedenfalls,
aber das haben sie kalkuliert natürlich gemacht, das sind ja nicht doof. Und sie haben halt gleichzeitig, nachdem sie rausgeschmissen worden, haben sie sofort eine Klage gegen Apple, gegen Antitrust eingereicht, ja?
Genau.
Woraufhin Apple jetzt, und das ist jetzt wirklich die Nuclear Option gewählt haben und glaube ich, entzogen, aber sie haben gedroht, die gesamten Entwicklerlizenzen von
Das hat Epic gesagt, dass sie das damit drohen.
Okay.
Epic hat gesagt, dass Apple damit droht.
Ja.
Also das ist, es ist quasi jetzt nicht von Apple
also,
quasi.
Also Apple hat das nicht offiziell.
Ich weiß nicht, ob die das bestätigt haben, aber vielleicht äußern die sich auch einfach nicht dazu. Also Epic hat dagegen geklagt, dass sie das jetzt machen.
Also sie ist auch nochmal dagegen geklagt, dass sie.
Genau, die haben halt quasi, hat Apple dann damit gedroht, dass die den Apple Developer-Zugang entziehen und dann nochmal direkt die nächste Klage hinterher.
Okay, krass, okay.
Und
Aber das ist wirklich krass, weil das muss man noch nicht, das ist eine Sache, die vielleicht auch nicht viele wissen. Epic ist nicht nur ein Spielehersteller, sondern sie sind selber auch eine Spieleplattform in dem Sinne, dass sie halt die 3D-Engine und die Spiele-Engine für ganz viele andere Spiele machen, nämlich Unreal.
Ach, die Unreal Engine.
Die Unreal Engine ist auch von Epic Games. Unreal ist halt ist wahrscheinlich die wichtigste Game-Engine.
Es gibt zwei. Es gibt Unity und Unreal.
Ja, aber Unreal ist die wichtigere, glaube ich.
Ich weiß nicht. Ich glaube, Unity ist die wichtigere, aber Unreal ist wichtig.
Also auf jeden Fall ein Shitload an Spielen, die auf iOS auch funktionieren, basieren auf Unreal Engine. Ja? Und auf allen anderen Plattformen. Das heißt mit anderen Worten,
wir haben diverse Male Epic-Mitarbeiter auf der Bühne gesehen, wo sie dann irgendwie bei irgendwelchen Apple-Keynotes, wo sie irgendwie zeigen, wie geil jetzt die Unreal Engine auf ihrem neuen iPhone läuft.
Und der Witz ist halt, Epic ist gerade dabei, eine neue Version von Unreal zu releasen.
Von der Unreal Engine?
Ja, von der Unreal Engine.
Okay.
Das heißt mit anderen Worten, wenn Apple das durchzieht, dass sie halt die Entwicklerlizenzen entziehen, dann kann halt tatsächlich, verzögert sich zumindest irgendwie die Portierung von Unreal Engine auf iOS und wahrscheinlich auch auf Mac und das heißt auf die gesamte Apple-Plattform.
Ja, wer weiß auch, worauf die Entwickler, also ich meine, die müssen ja nicht nur für einen Mac entwickeln, du kannst ja auch einfach einen Entwickler sitzen haben, der halt an der Engine baut, egal für welche Plattform. Die wird ja einmal geschrieben und dann quasi nur angepasst für die jeweilige Plattform. Also das kann auch generell die Entwicklung dieser Plattform nach hinten schieben, natürlich.
Ja. Und das ist halt, das ist die nukleare Option, muss man schon sagen. Ne? Also das ist schon krass.
Ja, ja.
Also das wird noch richtig spannend. Also
ich, wie gesagt, ich habe kein Skin in the Game. Was Epic angeht, ich bin halt Entwickler. Und ich bin iOS-Nutzer. Und ich aus beiden Perspektiven bin ich mit der Policy von dem App Store extrem unzufrieden und wie der App Store funktioniert. Und als Entwickler sehe ich einfach, dass die Entwickler-Tools, die Apple zur Verfügung stellt, also so Xcode und sowas, das ist alles ganz okay, aber ich habe getwittert, gestern glaube ich, dass ein Android-Telefon, das irgendwo rumliegt, ist integraler Bestandteil unserer Bildinfrastruktur für iOS. Und der Grund dafür ist nämlich, dass wir haben einen Bildprozess, also wenn wir was bauen, wenn wir eine App bauen, dann bauen wir die nicht dann baut die nicht jemand auf seinem Laptop und lädt die dann irgendwo hoch. Das ist so der offizielle Weg. Sondern was wir halt machen, ist halt, wir laden den Pull-Request irgendwie zu GitHub hoch und dann hat GitHub für uns eine Maschine, auf der das gerne gebaut wird. Und das wird dann gebaut und das wird dann zu Apple in den App Store hochgeladen. Und um das dann in den App Store hochzuladen, würde man sich jetzt vorstellen, bieten die eine API an, aber Apple ist Apple und bietet darum aus irgendeinem Grund keine API dafür an. Du darfst, also es gibt den, der Prozess ist eigentlich nur manuell machbar. Also haben irgendwelche Open-Source-Entwickler eine Software entwickelt namens Fastlane, mit der man diesen Prozess automatisieren kann und mit der man dann Software automatisiert im Testflight oder im App Store hochladen kann. Dafür muss man sich mit seiner Apple-ID einloggen und jetzt setzt es Apple seit Anfang des Jahres voraus, dass jede Apple-ID muss Two-Factor-Authentification haben. Und Two-Factor-Authentification heißt, dass hin und wieder muss man mal einen Code eingeben. Und den kann man sich per SMS zuschicken lassen.
Nur per SMS?
Nee, du kannst ihn entweder auf ein iOS-Device ankommen lassen oder halt per SMS. Und bei uns kommt er per SMS an. Er kommt auf diesem Android-Device an. Dieses Android-Device postet diese SMS dann in einem Slack-Channel. Und dann setzt sich irgendein Entwickler hin und muss diesen Prozess quasi manuell einmal durchmachen. Und dann geht unsere Authentifizierung wieder für einen Monat.
Geil.
Und
wichtigstes Utensil für Entwicklung beim bei Apple ist halt ein Android-Phone.
Irgendwo liegt ein Android-Phone rum. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen, weil das passiert halt oft genug und es gibt halt oft genug Probleme damit, ob man nicht dann automatisch wieder ein Skript schreibt, was diese Nachrichten dann wieder aus diesem Slack-Channel rausholt und dann automatisch dann quasi dann entsprechende Keys generiert und weiß der Teufel was. So, und ich sitze jetzt seit diese Umstellung auf GitHub, da sitze ich jetzt seit 3 Tagen dran. Und 3 Tage Entwicklerzeit. Und ich bin ja nicht der Einzige. Das ist jedes fucking Entwicklerteam, das für iOS entwickelt. Entweder machen die es auf die alte Art, nämlich ich setze mich an meinem Rechner hin, drücke Build for Archive und dann lade ich das danach hoch. Oder wenn sie einen automatisierten Prozess haben, hat sich bei jedem von denen irgendwo, haben die alle irgendwo dieses Android-Telefon rumliegen oder halt irgendwie so eine Option. Ich habe von anderen, habe ich heute gehört, wir wählen, da gibt es einen Rechner, da steht dann irgendwo ein Mac Mini rum, da wählen wir uns dann per VNC ein und dann sieht man da den Code und dann kann man den abtippen oder sowas oder steht eine Webcam davor. Aber irgendwo gibt es immer diesen Prozess.
Der Webcam-Guy.
Ja, that's a reality. Ja, ja. Und das kotzt mich echt an. So dieses, das ist nicht, weil die schlecht sind. Die sind
auch ein bisschen spoiled, oder?
Das ist denen egal.
Ja, genau.
Ich meine,
Apple war ja auch vor allem mit der iOS-Plattform deswegen so erfolgreich, weil sie ein attraktives Angebot an die Developer gemacht haben.
Und das haben sie komplett, und es ist irre, wie Microsoft das komplett vernachlässigt und wie Microsoft da in den letzten Jahren nachgelegt hat. Ich bin mittlerweile, wenn ich so mir überlege, so was ich so entwickle, ich nehme VS Code als Editor, der ist von Microsoft gemacht, ich entwickle in der Sprache TypeScript.
Das ist übrigens der größte VS Code ist tatsächlich das größte Open Source Projekt auf GitHub.
Okay.
Habe ich mir gerade gelesen.
Okay, spannend. Finde ich jetzt ein bisschen überraschend, weil ich hätte jetzt schon gedacht, dass es noch deutlich größere gibt, so Linux Kernel oder irgendwie sowas.
Nicht auf GitHub, oder?
Ich weiß nicht, ob die auf GitHub liegen, aber ich wette, also ich gehe mal davon aus, dass es jetzt irgendwie der Python-Quellcode, keine Ahnung, ist jetzt auch so. TypeScript, Microsoft-Produkt, GitHub, Microsoft-Produkt, React Native, weite Teile mittlerweile Microsoft-Produkte. Also ich werde langsam so zu so Microsoft nutzen, einfach weil die sehr, sehr gute Produkte bauen und im Augenblick, und klar, irgendwann dreht sich das Ganze um. Das heißt,
war React nicht von Facebook?
React und React Native ist von Facebook, aber jetzt hat React. Microsoft hat gerade React Native für Windows und React Native für Mac rausgebracht und haben das, also das gab es schon vorher als Open Source Projekt, aber die haben das jetzt so richtig auf die Beine gestellt und eben Microsoft bringt React Native für Mac raus, das heißt, dass du Apps in React Native für Mac und für Windows entwickeln kann und deren Hoffnung ist, dass sie dadurch mehr Windows-Apps kriegen. Macht ja auch Sinn. Und darum müssen sie halt für einen Mac gleich mitentwickeln, weil das im Augenblick die dominante Plattform ist. Und für Entwickler. Und, oder zumindest eine hinreichend wichtige Plattform. Und Apple loost da gerade ziemlich massiv ab. Und das, also der iTunes Connect Store, der ist schon, und dieser ganze Review-Prozess, dieser beliebige Prozess. Und Apple hat da ein Monopol. Und jetzt habe ich auf Twitter gerade eine lange Diskussion mit Leuten gehabt, die haben gesagt, Apple hat da überhaupt gar kein Monopol. Apple hat da 30% Marktanteil, was die Smartphones angeht. Kauft ihr doch ein Android. Und das stimmt, klar. Als Telefonanbieter, als Endnutzer hat Apple kein Monopol. Aber da kann ich mir ein anderes Telefon kaufen, wenn es mir mit Apple zu blöd wird. Das wird auch schwer, wenn du zu lange in dem Apple-Ökosystem drin steckst, aber so
Apple hat das Monopol auf ihre eigene.
Sie haben das Monopol, aber wenn du ein Dienstleisteranbieter bist. Du bietest eine Dienstleistung an und du brauchst für diese Dienstleistung eine App, was immer mehr Anwendungsfälle werden, dann ist es keine Option für dich zu sagen, ach, für Apple mache ich das nicht.
Kommt ein bisschen drauf die Dienstleistung an, aber ja.
Also wenn du halt sowas wie Gorillas hier, die so ein Lieferdienst sind, wenn du Carsharing-Anbieter bist, wenn du die Bahn bist und Tickets verkaufen willst, dann darfst du teilweise, die Bahn dürfte, glaube ich, nicht mal keine iOS-App anbieten. Also die haben wirklich keine Wahl. Die müssen halt einfach für alle wichtigen Plattformen Apps anbieten. Wenn du solche Dienstleistungen halt, die du digital buchen kannst, wenn du Spiegel Online bist und deine eigene App, dann kannst du die Webanwendung, aber wenn du den Leuten auch pushen.
Aber das ist ja nicht die Definition von einem Monopol. Die Monopol ist ja tatsächlich sozusagen eine marktbeherrschende Stellung. Das heißt also eine strenge Definition von Monopol heißt sogar, du bist der einzige Anbieter von. Und ich finde das aber eine interessante Diskussion, weil ich glaube tatsächlich, dass diese ganze Plattformwelt in der bisherigen legalen Struktur von Kartellrecht nicht wirklich abgebildet ist. Wenn du jetzt zum Beispiel jetzt, es gab ja diese große Anhörung jetzt gerade über Big Tech irgendwie im US-Abgeordnetenhaus und da war ja Bezos, Zuckerberg, Pichai und wer war noch dabei? Microsoft auch, ne?
Bezos, Zuckerberg, Pichai, Tim Cook.
Tim Cook, genau. Die vier, glaube ich, waren dabei, ne? Irgendwie waren
auf da. Jeden Fall. Ja,
und alle, wenn du dir genau anschaust, worum es bei denen immer ging, da ging es nicht wirklich um sozusagen klassische Monopolfragen, sondern bei Apple ging es um den App Store, bei Amazon um den Marketplace und dass es irgendwie seinen Marketplace da ausgeht.
Genau.
Was war er noch dabei? Bei Facebook halt, dass es irgendwie Demokratie kaputt macht. Whatever.
Was man halt so macht.
Was man halt so macht. Und was war nochmal? Google, genau. Und Google, dass es halt sozusagen seine Stellung als Suchmaschine ausnutzt, um Inhalteanbieter sozusagen zu kopieren.
Mhm.
Und das heißt mit anderen Worten, also anders. Es gibt ein schönes Buch, das kann ich nur empfehlen. Digitaler Kapitalismus von Philipp Stab. Relativ neu, ich glaube von letztem Jahr, irgendwie Ende letzten Jahres rausgekommen. Und der hat halt eine schöne These dazu. Der sagt halt, diese Märkte, also das, was diese Plattformen ja anbieten, sind ja irgendwie eine Art Markt. Ja? Mhm. Also zum Beispiel der Marketplace ist ja so eine Art Markt. Der App Store ist eine Art Markt. Googles Suchergebnisse sind auch eine Art von Markt, ja.
Mhm.
Das sind, und er nennt diese Märkte proprietäre Märkte.
Mhm.
Also der Witz an den Plattformen ist nicht, dass sie marktbeherrschende Stellung haben, sondern dass sie selber Marktbesitzer sind. Das heißt, sie haben den Markt privatisiert.
Mhm.
Und das Interessante daran ist, wenn du einen Markt privatisierst, dann kannst du die Marktmechanismen beliebig einsetzen oder auch mal nicht.
Mhm.
Ja, dann kannst du halt irgendwie zum Beispiel als Amazon, kannst du dann halt gucken, welche Produkte verkaufen sich gerade sehr gut.
Ach,
dann mache ich doch auch selber. Dann mache ich doch selber mein eigenes Produkt daraus. Ja? Und dann kannst du halt als App Store kannst du halt eben einfach mal so eine arbiträre 30% einfach einkassieren. Oder du kannst halt, also als Marktbesitzer und das ist das eigentliche Interessante daran. Also dass diese Plattformen sind Marktbesitzer.
Mhm. Ja, das finde ich, also bei dem App Store, um jetzt mal bei dem Beispiel, die 30% sind gar nicht so die mich so am meisten aufregen. Sondern jetzt zum Beispiel gab es vor kurzem, Microsoft bringt jetzt gerade eine neue Plattform raus, nämlich so ein Xbox Streaming-Dienst, also wo man quasi, man braucht keinen eigenen Hochleistungs-PC mehr, sondern sowas wie Google Stadia oder ich weiß nicht, also so diese Dienste, die halt, wo halt irgendwo in der Cloud steht ein dicker, fetter Rechner mit großer Grafikkarte, der berechnet das Spiel für dich und rendert das für dich und du kriegst quasi nur noch die Bilder gestreamt und dein Gerät ist im Wesentlichen nichts anderes als ein Videostream und du hast dann einen Controller mit
Terminal, dem Terminal, wie damals so die Terminals bei den Networked, bei den Timesharing-Computern.
Und das führt dazu, dass du plötzlich auf deinem Kleinst, auf deinem Chromebook oder auf deinem Android-Telefon oder auf deinem Smartphone plötzlich perfekte Hochleistungsspiele spielen kannst, wie sie nicht mal auf Hochleistungs-PCs möglich sind.
Und ist das denn latenzmäßig funktionabel?
Hängt von deinem Internet ab. In Deutschland also eher nicht.
okay.
Also das ist tatsächlich so ein,
ja.
Das ist ein gutes Argument für Glasfaser. Aber es sollte eigentlich, also wenn du eine 50 Mbit Anbindung hast oder sowas, sollte es wohl ziemlich gut funktionieren. Ich habe es nie selber gemacht. Ich habe keine Erfahrung damit. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Und die haben halt auch eine iOS-App rausgemacht und die sind halt rausgeschmissen worden. Die sind halt nicht durch den Review durchgekommen damit. Und die Begründung, die Apple gegeben hat, ist: Ja, wir konnten ja nicht jedes Spiel, also so, ihr habt da eine Spielebibliothek und wir konnten ja nicht jedes von diesen Spielen testen. Wir wissen also gar nicht, also wir können vielleicht 99 von diesen 100 Spielen testen, aber das 100. kann ja sein, dass da irgendwie Nacktheit drin ist. Und solange wir die nicht alle testen können, können wir diesen Dienst leider nicht zulassen. Und jetzt könnte man argumentieren, und jetzt könnte man sagen, okay, das kann natürlich der Grund sein, aber der Grund könnte auch einfach sein, dass Apple ein eigenes Spiele-Abo hat, Apple Arcade, was nicht so gut zu laufen scheint, und dass sie einfach keine Konkurrenz mögen. Und ich kann nicht beweisen.
Sie können auch nicht gut Cloud. Sie können da auch nicht mithalten.
Wenn sie wollen. Sie können da wahrscheinlich auch nicht gut mithalten. Und Ich glaube, Apple könnte Cloud lernen, wenn sie es wollten, aber es hat keine Priorität für sie. Und spätestens da, finde ich, wird es schwammig. Oder nicht, vielleicht gar nicht, auch gar nicht mehr schwammig, sondern da wird es dann, oder eben, es gab zum Beispiel mal die Entscheidung, das hat der Chef des Apple Reviews, der hat irgendwann mal ein Interview gegeben und hat irgendwann mal so quasi, nachdem er aufgehört hatte, lange genug bei Apple zu arbeiten, hat aus dem Nähkästchen geplaudert und er hat irgendwann mal erzählt, es gab mal eine Zeit lang, gab es Apps, die dir andere Apps empfohlen haben. Also wo du quasi, du hast eine App gehabt und die hat einen App-Katalog gehabt, wo du dann, hey, das Spiel der Woche und oder hier, das. So.
Also das, was der App-Store eigentlich selber machen sollte.
Das, was der App-Store selber machen wollte, sollte und tut und damals eher sehr, sehr schlecht gemacht haben und diese Apps waren sehr, sehr erfolgreich. Unter anderem auch eine Zeit lang mit Hilfe von Apple. Also das App-Store-Team hat durchaus solche Apps auch empfohlen und die Zusammenarbeit war wohl teilweise sehr, sehr gut. Bis dann irgendwann mal die Entscheidung kam, nee, das geht nicht mehr. Und von einem Tag auf den anderen ist quasi gesamte Kategorie an Apps aus dem App Store geschmissen worden. Und in dem Fall sind es Leute, und da mag die App sogar kostenlos gewesen sein, oder ist wahrscheinlich sehr wahrscheinlich kostenlos gewesen, wo Firmen, mehrere Firmen, von einem Tag auf den anderen die Existenzgrundlage entzogen bekommen haben.
Ja klar, das passiert, glaube ich, in der Hinsicht dann auch ständig.
Ne? Und das passiert relativ häufig, also es passiert so krass, passiert es jetzt sicherlich nicht so wahnsinnig häufig, aber dass es Probleme gibt und dass Menschen echte Angst bekommen, und zwar Existenzangst in dem Fall, ist sehr häufig.
Aber, sorry, das gibt es doch irgendwie seit es Google gibt, ja? Also das ist der Klassiker, Google ändert seinen Ranking-Algorithmus und Leute verlieren ihr Geschäftsmodell. Also,
Naja, ich meine, dass du irgendwie
oder Facebook, das ist total krass. Also du musst dir überlegen, was passiert ist, als Facebook, eine Zeit lang halt ihre Pages und sozusagen sehr, sehr prominent im Feed promoted haben.
Ja, ja.
Und eine ganze Menge News-Seiten wirklich komplett auf Facebook-Traffic umgestellt haben. Teilweise bis zu 50-70% oder so Facebook-Traffic optimiert haben. Ich meine, BuzzFeed ist im Endeffekt so entstanden, ja.
Ja, ja.
Die haben ihr gesamtes Geschäftsmodell darauf aufgebaut, ja. Und dann auf einen Tag auf den anderen stellt Facebook halt seinen Newsfeed-Algorithmus um und das Ganze, und plötzlich geht der ganze Traffic weg.
Also ich will nicht sagen, dass du ein Recht darauf hast, dass dein Geschäftsmodell morgen noch funktioniert. Das will ich nicht sagen und das will ich auch gar nicht. Was ich halt sagen will, ist, dass der Grund, glaube ich, warum Apple das gemacht hat, ist halt, dass sie gesagt haben, das wollen wir haben. Das ist unser Business.
Ja, klar.
Weil Apple verkauft jetzt ja auch Werbung zum Beispiel im App Store und sowas. Also wenn App Store suchen.
Werbung ist auch eine super spannende Sache. Ne? Also jetzt mit dem neuen iOS kommt ja jetzt tatsächlich auch diese Opt-in-Version für die Geräte-ID. Für Tracking,
ach so,
für Tracking-Geschichten.
Aber können wir es danach? Ich wollte nochmal kurz. Und da finde ich es halt. Das sind halt so diese Punkte, wo es mindestens schwammig wird, wahrscheinlich sogar eigentlich relativ klar. So, wo ich sage, so bei diesen Apps handelt Apple wahrscheinlich nicht, definitiv nicht im Interesse der Entwickler, wahrscheinlich auch nicht im Interesse der Nutzer, sondern aus purem Eigeninteresse. Sie wollen halt einfach nicht, dass jemand anders diesen Markt übernimmt, also werden die halt rausgekickt.
Ja, total.
Und das finde ich, diese ganzen Sachen, und ich finde auch, also was ich Apple zum Beispiel auch so, das iPad, was glaube ich könnte ein viel, viel besseres Gerät sein, wenn der App Store besser funktionieren würde, weil im App Store ist es im Augenblick nicht möglich, Apps zu verkaufen. Du kannst Apps für kleines Geld verkaufen, das sind die Leute bereit auszugeben, aber du kannst nicht $200 nehmen. Also kannst du probieren, aber es wird halt einfach niemand deine App kaufen, weil der App Store halt sehr optimiert ist, so für diese kleinen Snackable-Käufe, so dieses, wo man im Zweifelsfall auch enttäuscht ist von der App und so halt sagt, waren ja nur 2 Euro, mir doch wurscht. So wie ein Kaffee. Wohingegen, wenn du 200 Euro für irgendwas investiert hast, fängt schon mal damit an, dass es keine Demo-Version gibt. Und dass Demo-Versionen explizit verboten sind im App Store. Und dann haben die Leute angefangen, dass du irgendwie mit In-App-Purchases das irgendwie nachkaufen musst. Und dann wollte Apple, dass du auf Subscriptions gehst und mach dir für Subscription irgendwie dann sinkt nämlich, wenn du im ersten Jahr musst du noch die 30% zahlen, aber im zweiten Jahr der Subscription musst du noch 15% an Apple abdrücken. So, so probieren sie nämlich den Markt dann langsam, also die Entwickler dazu zu bewegen, doch hier alle mal umzusteigen auf Subscriptions. Die User hassen Subscriptions, die sagen, ich will einmal Geld für meine App ausgeben und ich will hier keine fucking Subscription, ich möchte hier nicht für meine Shopping, meine Einkaufsliste 5 € im Jahr ausgeben oder sowas. Und darum funktioniert, also der App Store funktioniert halt für aufwendige Apps funktioniert er halt nicht, weil du bist halt, zum einen bist du darauf angewiesen, also zum einen besteht halt die Gefahr, dass du entwickelst irgendwie ein Jahr lang oder zwei oder längere Zeit lang an einer App und dann lädst du dir das erstmal in den App Store hoch und willst die halt freigeschaltet haben und dann sagt Apple nee.
Ja, das ist Risiko, ja.
Regel 4838 hat zwar vielleicht eigentlich, und dann kannst du appealen, dann kannst du hoffen, dass es passiert. So, und dann hast du den Entwicklungszeitraum in den Sand gesetzt. So, das Risiko, wenn du irgendwie mehrere Leute, wenn du 10, 20 Leute über mehrere Jahre finanzieren sollst, dann ist das existenzvernichtend. Dann kannst du es einfach nicht erlauben. Dann kannst du es dir nicht erlauben, aber es gibt halt, Apple bietet ja auch nicht die Möglichkeit, vorher schon mal zu sagen, du, mach doch hier mal nach einem halben Jahr von der Beta-Version, mach mal schon mal so ein Probe-Review oder irgendwie sowas. So, das führt dazu, dass die Apps relativ unaufwendig sind, die da gebaut werden. Apple kann auch jederzeit, wenn halt mittendrin, kenne ich halt auch genug Leute, gibt es halt auch keine Regeln für die halt, so was weiß ich, was Instacast hier, der Podcast-Client von Martin Hering, der hat irgendwann mal Flatter spenden, also konntest direkt im Podcast-Client flattern. Und dann hat Apple das angenommen und war drinne ewig lange das Feature. Und wir haben uns auch, das war so die Zeit, als Flatter für mich sehr gut funktioniert hat.
Weil wir haben, glaube ich, darüber geredet. Auch
da kam irgendwie mal für ein, zwei Monate kam dann mal plötzlich richtig Kohle rein, weil die Leute plötzlich ihren Flatter-Button eingeschaltet haben, jedes Mal, wenn sie eine Podcast-Folge gehört haben. Oh. Und dann hat er halt irgend so ein Dot-Update, so irgendein Bugfix hochgeladen. Und dann hat Apple gesagt so, sind ja Spenden drin, Spenden erlauben wir nicht. Mach die Spenden raus. Sagt, ja, aber die sind hier schon seit mehreren Monaten drin, die Spenden, und die haben euch bisher nicht gestört. Da hat er gesagt, ja, aber jetzt stören sie uns. Mach die raus. Und dann hat er halt keine andere Wahl gehabt, als das rauszunehmen. Und das ist natürlich du hast ein Feature ewig lange drin gehabt, die Leute nutzen es, und du willst, und dann stellst du fest, so scheiße, plötzlich unter einer neuen iOS-Version, vielleicht sogar durch Apples Schuld, crasht die App ständig, musst einen Bug fixen, musst den schnell fixen, dann kommt dann irgend so ein Reviewer und sagt, nee. Hat zwar überhaupt nichts mit deinem Bugfix zu tun, aber nee. Und so, das ist die nächste Möglichkeit. Und dann ist es halt so, dass dieser App Store halt, dadurch, dass es keine Demo-Version gibt, dadurch, dass, ich weiß nicht, ob das Vertrauen existieren, und dass halt hochpreisige Sachen nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum es einfach keine guten Apps gibt. Also es gibt gute Apps fürs iPad, es gibt sehr, sehr gute Apps fürs iPad, aber warum es keinen großen Markt mit fantastischen iPad-Apps gibt. Hm. Was im Endeffekt auch wieder Apple schadet.
Ja, klar.
Weil deren Verkaufsargument fürs iPad damit
sinkt. Aber würdest du jetzt sagen, also das ist die eigentlich spannende Frage, das sind jetzt alles, glaube ich, valide Kritiken an der konkreten Ausgestaltung des App Stores.
Ja.
Aber die Existenz des Extors, also im Sinne von ein regulierter Prozess zur Annahme und sozusagen diese Filterfunktion, die der App Store hat, ja, ein Review, und wir lassen nicht alles zu, im Gegensatz zum Beispiel, sag ich mal, zu einer offenen Plattform, vergleichsweise offenen Plattform wie zum Beispiel Windows, ja. Windows war ja ganz lange, Apple oder OS X für that matter. Also hältst du das, und auch sozusagen dann nochmal so ein, jetzt mal unabhängig davon, wie hoch das ist, aber halt dafür dann auch um eine Gebühr einzunehmen, das Konzept an sich findest du aber okay?
Bis zu einem gewissen Grad. Also ich habe keine gute Lösung für das Problem. Weil ich sehe, dass der App Store eine Aufgabe erfüllt. Ich glaube nicht, dass er die so gut erfüllt, wie seine Befürworter es gerne hätten. Aber ich glaube, dass, also es gibt 1 Milliarde iOS-User auf dieser Welt, und viele davon sind nicht sonderlich technikaffin, haben keine Ahnung, was sie tun. Und das Vertrauen überhaupt erst zu schaffen, ich kann mir hier eine App runterladen, dann kann ich die jederzeit wieder löschen und eben, und ich meine, es spricht ja auch was zum Beispiel für dieses In-App-Purchases, weil ja,
total übrigens, ne?
Also du drückst nicht irgendjemand eine Kreditkarte in die Hand, der sie danach vielleicht irgendwie missbraucht oder sowas, sondern die hat halt Apple und Apple überweist nur das Geld und damit
dann so. Und ich finde, muss aber sagen, ich finde das total angenehm, dass wenn ich mal so eine Subscription mache,
dass die total einfach kündbar
ist. Dass ich halt irgendwie über Apple die kündigen kann.
Ja.
Und dass halt der Anbieter nicht irgendwie, was ist so, bei Subscription ist es immer so ganz häufig, dass solche Anbieter dann irgendwie shady-mäßig versuchen, dich davon abzuhalten, das zu kündigen und das irgendwie kompliziert machen und dann nicht auf deine E-Mails reagieren und whatever, ja.
Arbitäre Mindestvertragslaufzeit.
Dass es im System eine Möglichkeit gibt zu sagen, so, ich kündige dieses Abo, ja, und dann ist das einfach Wams. Da funktioniert das einfach.
Genau.
Also das gibt einem so als User so eine gute Sicherheit, das finde ich irgendwie.
Genau, und das erhöht auch meine Bereitschaft, ein Abo abzuschließen,
ja, genau,
weil ich weiß, dass es nachher. Ja. Also das ist, und das sind solche Sachen, die der App Store definitiv bietet und die Apple da bietet, die das Vertrauen in mich erhöhen. In das Ganze. Ich glaube, man könnte die deutlich billiger haben. Ich glaube, man könnte die auch besser haben, weil so leicht zu finden, finde ich, diese Abo-Kündigung dann
krass,
auch wieder,
ne?
Nicht. Also
man muss dann halt irgendwie über die eigene Apple-ID erstmal sich in sein iCloud-Konto eindingsen.
Das ist schon nicht so geil leicht zu finden. Das könnte schon, da merkt man schon, dass sie da 30% von abkriegen, von jedem Dollar,
der darüber fließt. Das stimmt schon, ja. Das ist, also so ganz einfach ist es dann auch nicht, ne? Ja, das ist immer so, ja.
Und ja, genau, solches, also und ich finde auf jeden Fall mein Device, ich sollte darauf kompletten Zugriff haben. Es sollte die Checkbox geben, die ich, an der dran steht, ich weiß, ich bin ein Idiot und ich sollte das nicht tun, aber ich will jede beliebige und dann kann ich Apps aus jeder beliebigen Quelle installieren. So. Das sollte es geben aus meiner Perspektive.
Also so wie bei OS X auch.
So wie bei OS X, so wie bei Android. So. Und ich finde, diese Apps sollten auch, also bei Google probiert das ja dann dazu, durch zu verhindern, dass du bestimmte Dienste nicht, also dass du bestimmte Services nicht nutzen kannst, dass du nicht auf Maps zugreifen kannst und sowas. Ist auch ein bisschen gewissen Grad nachvollziehbar, weil sie haben halt auch Kosten gerade für Maps und sowas. Egal. Das ist das eine. Das andere ist, ohne eine gute Lösung zu haben, dass halt Apple einfach zu wichtig geworden ist in diesem ganzen Spiel. Und dieses einseitige Diktieren der Bedingungen und Durchsetzen der Bedingungen, und wir sind alle auf den Goodwill von Apple angewiesen, finde ich, der ist für die Entwickler nicht gut, ich glaube, der ist für die User nicht gut und ich bezweifle, dass er für Apple in allen Bereichen gut ist. In einigen Bereichen ist es sicherlich gut, aber auch nur kurzfristig. Also wie gesagt, dieses iPad-Beispiel, und
aber ganz ehrlich, das iPad-Beispiel, so wie ich es für mich angehörte, war einfach, das ist einfach schlechte Moderation. Und wenn sie halt ein bisschen mehr Ressourcen reinschmeißen würden, besser moderieren.
Machen sie aber nicht.
Genau, also dann
hat halt keine Priorität für Apple.
Genau, ja, also dann würde das die Plattform definitiv, wie du ja sagst, irgendwie profitieren, ja?
Ja, also ich sag nicht, also ich glaube, man könnte diesen App Store, wie er ist, definitiv besser machen, ohne gleich das Gesamtkonzept abzuschaffen. Also ich habe definitiv Detailprobleme an diesem App Store. Aber es ist halt, ich finde halt diesen ganzen Prozess, dass man davon abhängig ist, dass Apple einen hoffentlich erhört und hoffentlich irgendwann mal am App Store irgendwas verbessert, was es den Entwicklern leichter macht oder was es halt den Leuten, was ihnen besser macht. Das finde ich ist schon ein problematischer Prozess, weil da habe ich offensichtlich keine Wahlmöglichkeit mehr. Und es, ich meine, es gibt, irgendjemand hat hier Rini Ritchie, der ist schon immer so ein Apple-Journalist, also quasi über Apple-Produkte und iPhones und was der Teufel berichtet der. Und der hat irgendwie was gesagt. Und er hat gesagt, so ja, seit Jahren hört er, dass der App Store zu einschränkend ist und zu scheiße ist und Dinge nicht ermöglicht. Aber auf der anderen Seite hat er halt immer gesagt, zeig mir eine App, die im App Store nicht möglich ist, die aber trotzdem erfolgreich ist. Also nicht irgendeine Nischen-App, so irgendwie, oh, ich habe hier meine WLAN-Scanning-App oder weiß der Teufel was, sondern halt irgendeine halbwegs erfolgreiche App, die halt, wo man sagen muss, das geht nur auf Android, das geht nicht auf iOS. Sind halt tatsächlich nicht sonderlich viele. Also Apple war auch immer immer relativ gut, will ich jetzt nicht sagen, weil sie waren auch lange sehr, sehr, sehr restriktiv und sind dann erst offener geworden. Aber sie sind auch irgendwann mal relativ gut geworden, darin, Dinge tatsächlich zu ermöglichen. Aber ich glaube, ich will da nicht vom Goodwill von Apple abhängig sein.
Also du, dir ist auch die Macht einfach unangenehm.
Diese Macht ist mir unangenehm und ich glaube, die ist, ja, und die Märkte machen, also das ist halt, wie gesagt, ich würde sagen, Apple hat da ein Monopol oder zumindest ein Duopol gemeinsam mit Google. Das ist dann wirklich fast egal aus welcher, also egal, auch wenn man viele Android-Geräte zur Auswahl hat, sind halt alles im Endeffekt immer Android-Geräte, die ohne Google-Integration praktisch wertlos sind. Jetzt schreit bestimmt irgendjemand in den Kommentaren auf, der sehr gut ohne Google-Integration arbeitet, aber für die allermeisten Menschen wären sie ohne Google Maps, wäre so ein Telefon unbrauchbar. Und das finde ich schon, also ja, diese Dominanz gehört gebrochen. Und das wäre gut für alle.
Was ich interessant, also ich wollte nochmal auf dieses Werbetracking zurückkommen, weil das nämlich interessant ist, weil es auch so eine ähnliche Richtung geht. Wobei das halt, glaube ich, vielleicht dann wiederum von vielen anders gesehen wird.
Ja.
Also Apple bringt jetzt mit seiner neuen iOS-Version, macht es ein wesentliches Feature von einem Opt-in-Feature. Nämlich, dass Apps, die auf deinem Telefon laufen, die Geräte-ID, also so eine spezielle für Werbezwecke tatsächlich auch eingerichtete Werbe-ID des Gerätes nutzen können, wie sie wollen.
Okay. Ja?
Also das ist, es gibt...
Also das ist eine Nummer.
Das ist so eine Nummer, ist so eine oder ein Hash,
ist keine Ahnung. Ist die pro App einmalig oder pro Telefon einmalig?
Ich glaube, die ist pro Telefon einmalig. Ah. Und das heißt mit anderen Worten, das ist tatsächlich eine, das ist einfach so eine Nummer und die kannst du dann, und ich sag mal so, viele Apps haben halt so ein, als Nebengeschäftsmodell halt Nutzungsdaten, die sie über ihre Services sozusagen einsammeln, mit dieser ID verknüpfen, dann halt an halt bestimmte Data Broker weiterzuverkaufen. Mhm. Diese Data Broker sind mittlerweile aber auch sehr, sehr gut darin, halt diese Daten wiederum zu verknüpfen mit anderen Daten, Cookie-Daten oder wie auch immer, irgendwie, die sie von anderen Services haben. Das heißt also, ich bin mir immer nicht so sicher, bei Datenschützern hört sich das mal so an, als ob die sozusagen so das komplette Profil von dir haben. In der Realität ist das, glaube ich, mäßiger, aber auf jeden Fall ist zumindest diese Befürchtung realistisch, dass halt irgendwie dann halt diese Data Broker halt halt diese riesen Profile aus allen möglichen Quellen über dich zusammenstellen. Mhm. Und eine davon ist eben sozusagen über diese Geräte-IDs von Apple. Und Apple hat jetzt halt diesen Zugriff auf diese Geräte-ID von einem Opt-out, also du kannst sozusagen jetzt schon in deinem
Betriebssystem, aber du kannst es ausschalten,
genau, kannst du ausschalten, dass diese, dass die Apps auf diese Geräte-ID Zugriff haben und das, ab nächsten Betriebssystem ist es sozusagen Opt-in.
Mhm.
So, und das wird einen riesen Impact, jedenfalls behaupten das viele, wird einen riesen Impact auf den gesamten Online-Werbemarkt haben.
Mhm.
Weil diese diese Tracking-Daten von den Apps wohl relativ wichtig sind für diesen gesamten Werbemarkt. Und dementsprechend und damit auch halt vor allem auch Werbung ausgeliefert wird. Also Facebook zum Beispiel, ne, liefert dann eben über diese IDs dann wiederum die Werbung aus. Also das heißt, die getargetete Werbung dann.
Also wenn ich das gerade richtig sehe, also was bei mir hier gerade an ist, ist also der Eintrag heißt, Apps erlauben Tracking anzufordern. Und die Erklärung dazu ist, erlaube Apps deine Erlaubnis für das Erfassen deiner Aktivitäten in Apps und auf Webseiten anderer Unternehmen anzufordern. Also wenn ich das richtig verstehe, ist, aber das ist an. Vielleicht geht es auch um eine andere Funktion. Werbung, Datenschutz. Personalisierte Werbung. Durch Deaktivieren von personalisierter Werbung wird die Fähigkeit von Apple eingeschränkt, dir relevante Werbung anzuzeigen. Die Menge an Werbung, die du erhältst, wird nicht reduziert. Lustig, das ist eine reine Apple-Werbung.
Ja, genau. Von
Apple ausgelieferte Apple, Werbung. Apple
verdient ja auch Geld mit Werbung. Also nicht wahnsinnig viel, aber auch.
Mhm.
Ist halt auch ein Geschäftszweig für die.
Das ist lustig, der gleiche Spruch könnte sehr ähnlich auch bei Facebook irgendwo stehen. So, da kann man ja auch die Personalisierung der Werbung einschränken und dann.
Ja.
Aber beide waren eben gerade an. Ich bin schon auf iOS 14, keine Ahnung. Bei mir waren jetzt beide dieser Sachen an.
Okay, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall.
Yeah.
Jedenfalls ist jetzt halt großes Hallo in der ganzen Werbebranche und vor allem alle Werbebranche-Abhängigen. Und das sind nicht nur Facebook und Google, sondern
ja, ja.
sind halt auch.
Das sind gerade nicht Facebook und Google.
ja, vielleicht auch eher so. Es sind halt vor allem auch so Website-Betreiber, also News-Site-Betreiber und
genau.
so weiter und so fort, die halt viel von Werbeeinnahmen abhängen. Und das von Datenschützern wird das natürlich total gefeiert jetzt.
Mhm.
Ne? Bei Netzpolitik war auch ein großer Artikel, der es groß gefeatured hat und gefeuert hat.
Aber Apple mögen tun sie alle trotzdem nicht. Oder die im allermeisten dann nicht. Das finde ich immer wieder erstaunlich.
Ja, keine Ahnung. In dem Artikel war es auf jeden Fall, wurde Apple dargestellt als, die schaffen das, was die EU und Deutschland regulatorisch bis heute nicht geschafft haben, nämlich tatsächlich sozusagen ein Opt-in für Werbetracking zu machen.
Ja.
So, und das ist interessant, also einerseits, das kann man natürlich so sehen, das kann man natürlich sozusagen aus so einer Datenschutzperspektive, das ist mal total sinnvoller Move und so weiter und so fort und so vermarktet das Apple ja auch. Aber es ist natürlich wiederum halt auch ein Plattformkampf wieder. Ne? Ja. Es ist natürlich wieder ein Kampf gegen Google und Facebook. Es ist der Versuch, einen Paradigmenwechsel. Das ist ja auch interessant, dass Facebook, Apple das immer wieder versucht, so einen Paradigmenwechsel herzustellen. Ne? Irgendwie Flash-Kill, also auch aus so einer Überzeugung heraus, Flash-Killen, die DVD-Killen, dies, das, ja. Was ihnen halt gerade nicht passt. Und ich glaube tatsächlich, dass zum Beispiel das Werbegeschäftsmodell tatsächlich auch eins von diesen Dingen ist, die sie killen wollen.
Ja, und es ist halt schon irgendwo, es fängt halt schon irgendwann an, hey, Nachrichtenseiten, ihr könnt übrigens über euer Tracking möglicherweise, ist ja immer noch umstritten, ob es tatsächlich wenn man nicht mehr tracken kann, ob das so viel weniger Umsatz bringt, ihr könnt über das Tracking nicht mehr ganz so viel Umsatz machen. Hier ist übrigens unser Dienst, wo ihr an euren Kunden Abos verkaufen könnt.
Ja, genau. Ja.
Alles, was ihr machen müsst, ist uns 50% abgeben und schon seid ihr gut dabei.
Genau.
In dem Moment ist das plötzlich alles nicht mehr so so selbst, so altruistisch, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheint.
Genau, also das ist natürlich so die Sache. Also das heißt, das Paradigma, das sie abwürgen, ist natürlich nicht ihr Paradigma, sondern das ist das Paradigma der Konkurrenz.
Ja. Genau.
Genau.
Ihr eigenes Werbetracking machen sie.
Ja, genau. Und und ihr Werbetracking, auf das können sie halt im Zweifel auch verzichten. Das ist, glaube ich, keine relevante Einnahmequelle.
Ja, aber obwohl sie irrelevant ist, existiert sie trotzdem.
Ja, klar. Das ist dann auch nochmal so eine Inkonsistenz auf so eine Art, ja. Wobei ich halt keine Ahnung habe, wie gut oder schlecht die das da machen. Oder
ja, dann ist es halt die Frage, Apple macht an diesem App Store so unfassbar viel Geld, aber sie führen trotzdem noch Werbung im App Store ein.
Ja.
Und das ist, ich habe für dieses Gerät über 1.000 Euro ausgegeben und ich krieg trotzdem noch Werbung im App Store angezeigt, wenn ich noch irgendwas suche.
Ja, das ist schon abgefallen, ja.
Und das, wo mir diese Firma jahrelang mich damit geworben hat, dass ich da nicht über irgendwelche Werbe, dass ich da nicht so ein Werbeopfer bin. Also das ist...
Ja, Apple ist schon echt auch sehr hypokritisch.
Ohne Frage. Und das finde ich echt... also...
Was sollte man da jetzt machen? Das ist jetzt das Interessante. Also,
gute Frage.
Wie sollte man das regulieren oder kann man das regulieren? Ist es sinnvoll, das zu regulieren? Also sollte man zum Beispiel sagen, okay, Apple, pass mal auf, hier 30% sind zu viel, wir schreiben jetzt einfach mal 10% vor. Oder sollte man hingehen und sagen, hey, dein Review-Prozess ist zu biased oder du solltest vielleicht einen unabhängigen Review-Prozess machen, installieren.
Also
das wäre doch interessant.
Was Apple
jetzt so eine unabhängige Review-Instanz, die dann sowohl für den Play Store als auch für den App Store nach Qualitätskriterien agiert.
Ja, und dann wird da politisch Einfluss drauf genommen.
Ja, genau. Ja, das ist dann wieder, ja.
Also irgendjemand missbraucht ja immer seine Macht. Das finde ich bei diesen Spielchen halt immer das Ding.
Ja, das stimmt. Ja.
Ich finde es... Also ich habe kein... Also erstmal finde ich, dieses mit den Säbeln rasseln, finde ich erstmal gar nicht so eine schlechte Idee. Der Congress könnte das ruhig noch ein bisschen selbstbewusster machen. Ich finde auch, das EU-Parlament könnte da durchaus mal ein bisschen in Bewegung kommen, weil das hat schon durchaus Erfolg gezeigt. Also Apple hat zum Beispiel schon mal, die haben zur WWDC haben so angekündigt, dass es eine unabhängig ist, aber das ist nochmal quasi, wenn, dass du nochmal einen Appeal hast, also dass du, wenn irgendwas von dir abgewiesen wird aus dem App Store, dass das dann halt, dass du quasi eine Schiedsinstanz hast, wie genau das funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, die dann nochmal dein Appeal entgegennimmt, wie viel es dann in der Praxis nachher bringt, weiß ich nicht.
Aber nicht so wie das Facebook-Konzil, das sie jetzt da einrichten wollen.
Ja, keine Ahnung. So kann man ja erstmal ein bisschen so, das ist ja schon mal so ein Hinweis drauf, dass sie so bereit sind, Zugeständnisse zu machen. Und ich, wenn man, je heftiger man da droht und ich finde das gut, was Epic da macht, weil Epic hat, die haben halt die Kohle.
Die haben auch die Macht vor allem.
Und die haben die Macht und das könnte sich, ein kleiner Entwickler könnte sich das niemals erlauben, der wäre raus aus dem App Store und gut ist und tschüss. Und, aber mit Epic können sie sich das halt nicht erlauben und das bringt das jetzt auf mal auf die Agenda und das finde ich, darum finde ich das, also das ist, wenn beide da verlieren, Apple also und Epic, Worten, dann kann das für uns nur gut sein.
Genau, mit anderen Worten, bei dem Konflikt zwischen Epic und Apple bist du für den Konflikt.
Ja, genau.
Ich sag ja auch mal so, meine Position zum Nahostkonflikt ist, ich bin dagegen.
Okay. Ja, okay. Es ist tatsächlich die schlauste Einschätzung des Nahostkonflikts, die ich bisher gehört habe.
Ja.
Finde ich nicht gut. Also ich, in dem Fall bin ich für diesen Konflikt und ich finde, so erstmal ein bisschen mit den Säbelnrassen kann er nicht schaden. Aber ja, wie ich schon, glaube ich, auch selber, ich bin da durchaus auch ambivalent, wie weit das gehen soll, wie viel da erlaubt sein soll, wie viel nicht erlaubt sein soll. Aber ich finde es halt, es fängt an, problematisch zu werden. Also es gibt halt in China, da gab es einfach keine VPN-Apps geben im App Store. Die gibt es dann halt einfach nicht im App Store. Die Gründe dafür sind total naheliegend. Die sind dann halt alle von einem Tag auf den anderen rausgeflogen. Und Dann ist das halt so. Dann hast du auch.
Aber iOS hat doch eine VPN-Funktionalität integriert.
Vielleicht nicht in China, ich weiß es nicht.
Also du kannst.
Ja. Ich weiß es nicht. Oder die funktioniert dann nur für. Also ich hab keine Ahnung, aber die VPN-Apps sind halt irgendwann mal aus dem App Store alle rausgeflogen. Und das sind halt die es im Zweifelsfall relativ einfach machen, da reinzukommen.
Nur in China aus dem App Store?
Ja, ja. Okay. Nee, die VPN-Apps, da haben sie irgendwann mal eine API eingebaut. Das ging ewig lange nicht. Und dann irgendwann haben sie mal eine API eingebaut und das funktioniert ganz gut. Oder sogar sehr gut. Und so gibt es halt diverse solche Sachen, wo man halt mitkriegt, okay, Apple ist halt sein China-Geschäft wichtiger, als dass die Leute in China über VPNs zugreifen können. Also, ja. Sucks to be you. Hier, deine VPN-App ist weg. Und das ist scheiße, da nur auf einen angewiesen. Ich sag jetzt nicht mal, dass Apple da irgendwie besonders böse ist. Ich kann mir sogar, ich wäre vielleicht sogar so weit zu gehen, as far as biggest companies of the world go, ist Apple noch eine der besseren. Also ich nehme an, dass die bisher auf dieser, die diesen Spitzenplatz teuerste Firma der Welt haben, dass die nicht ansatzweise so viele Bedenken dass Apple da noch eine der ethischeren von ist. Aber das heißt nicht, dass sie ethisch genug sind.
Ja. Macht korrumpiert, Max. Macht
das sowieso. Ja, ja.
Ja, wollen wir es mal dafür belassen jetzt?
Lass uns mal dabei belassen. Wir sind jetzt.
Wir haben jetzt echt ganz schön lange über Apple geredet.
Wir haben ganz schön lange über Apple geredet.
Das war eine richtig appelige Folge. Ich meine, das ist ja immer so ein bisschen subtextig bei uns im Podcast so. Immer viel Apple, aber ich finde das mal gute.
Ja, mit all die anderen spannenden Themen, die wir so vorbereitet haben, schauen wir
noch zum Apple Podcast. Oh Gott.
Accidental Apple Podcast.
Accidental Apple Podcast. Aber es ist halt, kein Fan-Podcast, sondern es ist wirklich mal eine kritische Auseinandersetzung mit ihrer Macht und so.
Ja, das finde ich halt so auf Twitter in den ich hatte da ein paar Diskussionen auf Twitter, wo dann so Leute so halt, Leute, die es eigentlich besser wissen sollten, sich auf Seiten stellen. Und wo ich so denke, so, Apple braucht dein Fantum nicht.
Ja.
Die sind darauf nicht angewiesen. Und solange du nicht gerade massiv Apple-Aktien hast und darauf deine Altersvorsorge basiert, sollte man sich da überlegen, wie man verteidigt. Und
ja, ich meine, ich finde mich auch immer wieder in der Position, irgendwelche Plattformunternehmen zu verteidigen.
Ja. Yeah.
Weil halt ganz häufig die Kritik einfach total unsachlich.
Ja, also klar. Ne?
Also und da fühle ich mich dann irgendwie einfach aus so einer diskursethischen oder diskurshygienischen Sache heraus dann immer irgendwie aufgefordert, dann halt zu sagen so, nein, so einfach ist das nicht. Hallo. Das auch wenn ich weiß, dass diese Unternehmen natürlich nicht darauf angewiesen sind, dass ich
klar, okay, ja,
dann irgendwie die verteidige. Und ich finde es okay, das zu machen.
Ja.
Also
okay, ich habe bei einigen dieser Leute habe ich das Gefühl, es nimmt einen Grad an der den Eindruck erweckt, als ob ihr Erfolg von dem Erfolg Apples abhängen würde oder irgendwie sowas. Also das ist so ein bisschen so der Grad, wo es dann klar, wenn man der Meinung ist, nee, die sind aber im Recht, egal ob die jetzt von meiner Meinung abhängig sind oder nicht oder nee, das ist das Richtige, was man tut oder zumindest nicht ganz so falsch wie die anderen. Ja, finde ich absolut.
Sagen wir mal so, das ist halt das ist gar nicht der Punkt. Also mir geht es gar nicht immer darum, ob die Plattform jetzt mal das Richtige tun oder das Ethische tun oder so, sondern es geht mir wirklich meistens um verkürzte Darstellungen Sachverhalts. Ja. Es ist dann einfach, wo ich dann einfach, das kann ich nicht ertragen. Also
wenn
die Komplexität des Problems einfach so reduziert wird, dass man einfach, ja.
Das finde ich ja auch bei vielen Leuten, die so sehr datenschutzaffin sind und die sagen, ich möchte gern ein sicheres Gerät haben. Zum Beispiel, wenn man denen dann sagt, kauf den iOS-Device. Was halt objektiv tatsächlich, wenn du halbwegs sicher sein willst, nach wie vor die wahrscheinlich beste Antwort ist, dann also das finde ich halt dann auch wieder lustig, dass halt Apple auf der einen Seite sehr viel tatsächlich für den Datenschutz tut, egal ob aus altruistischen Gründen oder nicht. Und teilweise investieren sie auch sehr viel Geld, wo sie es nicht müssten, darin die Sicherheit ihrer Geräte zu sicherzustellen. An anderen Stellen verheimlichen sie auch Sachen und machen Fehler. Ohne Frage muss man benennen. Aber das, also finde ich dann, kann man, also ich finde, man kann gleichzeitig Apple-Fan sein und sie kritisieren.
Ja,
bauen schöne Geräte, aber haben trotzdem ein scheiß Geschäftsmodell.
Da fällt mir noch eine Sache an, die ich interessant finde. Also meine Mutter, habe ich halt auch zu einer Apple-Userin gemacht.
Mhm.
Und eine der wesentlichsten Funktionen, die sie bei Apple immer gerne benutzt, ist das heißt nicht mehr Friend Finder oder so.
Heißt nicht mehr Find My Friend, sondern
irgendwie diese Lokalisierungsfunktion, nämlich meine Lokalisierung.
Ja. Yeah.
Also sie guckt halt immer gerne auf ihrem iPad nach, wo ich gerade bin.
Mhm.
Aber jetzt hat sie halt nicht nur ein iPad, sondern auch ein iPhone.
Mhm.
Und sie berichtet mir immer die ganze Zeit, dass sie total verwirrt ist, weil ich meistens an anderen Stellen auf dem iPad bin als auf dem Telefon.
Okay.
Und das finde ich irgendwie interessant. Also ich habe mal irgendwo gelesen oder meine gelesen zu haben, dass tatsächlich diese Find My Friend Geschichte eine Ende-zu-Ende-Geschichte ist. Dass das also sozusagen, dass das ihr Gerät sozusagen mir eine Nachricht sendet, gibt mir nochmal deine.
Das ist auch mein Informationsstand.
Genau. Und das heißt also, es gibt nicht irgendwie die eine Stelle am Server, wo das alles synchronisiert wird, sondern tatsächlich etc. Ja, und das finde ich interessant. Also ich glaube, dass halt Apple halt durch gerade auch dieses Datenschutzparadigma halt viele solche Ende-zu-Ende-Lösungen halt machen hat. Ne? Und dass das aber natürlich immer zu Inkonsistenzen führt. So.
Das ist manchmal sehr gut, manchmal sehr schlecht. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie unterwegs bin und meine Lampen einschalten kann, dann kann ich das nur, weil ich ein Apple TV habe. Weil halt das nicht so ist, dass meine HomeKit-tauglichen Geräte zu Apple-Servern Kontakt aufnehmen und mein Telefon zu Apple-Servern Kontakt aufnimmt, wie es die leichte Lösung wäre und die verbreitete Lösung, sondern weil es halt tatsächlich so ist, mein Telefon nimmt zu diesem Gerät und nur zu diesem Gerät Kontakt auf und darum funktioniert es halt nicht mehr, wenn ich zu Hause bin, weil dann gibt es keine direkte Verbindung. Dann baut halt der Apple TV, sofern ich einen besitze oder wenn halt ein iPad zu Hause liegt, dann baut das halt die Verbindung für mich. Dann macht das den Tunnel und das macht dann die Verbindung und so. Und ja, also da bringen sie sich oft auch mal, oder es ist halt auch sowas wie, wenn Google Fotos, halt wenn die mal wieder irgendein neues Feature ausrollen wollen, dann schicken sie halt ihren Suchalgorithmus nochmal über alle meine Fotos drüber und plötzlich findet der die Fotos meines Kindes noch dreimal so gut. Wenn halt Apple das Gleiche machen will, dann müssen sie ein Software-Update rausbringen und müssen dann diese Suche auf meinem Telefon durchführen, was im Zweifelsfall mein Telefon ganz schön heiß laufen lässt und sowas. Also das ist... Die verbiegen sich da schon ganz ordentlich, um weiterhin in Cloud schlecht sein zu können.
Das kann man jetzt auch sagen.
Das ist eine andere Philosophie und das sind so Sachen, die ich dann auch wieder ganz cool finde. Und ich finde es ganz cool, dass Apple das probiert. Ich sage nicht, dass es automatisch, ich bin in vielen dieser Bereiche, frage ich mich, bin ich skeptisch, ob das sehr gut funktioniert, aber es funktioniert besser, als ich gedacht hätte, das schon auf jeden Fall.
Ja.
Und also am schlimmsten finde ich es ja so bei iMessage, da war das ja, jetzt haben sie iMessage in the Cloud seit ein paar iOS-Versionen und macOS-Versionen.
Okay.
Aber früher war das ja einfach so, das war halt, wenn du einen neuen Mac bekommen hast und du hast da iMessage drauf eingerichtet und du konntest ja kein Backup von deinem iPhone einspielen, dann hattest du halt deine ganze Historie an iMessages nicht. Weil die sind halt an das Gerät gegangen und dann war das halt so. Und dann waren die halt auf dem Gerät und dann waren die halt auf deinem iPhone. Oder beziehungsweise auf allen Geräten, die du zu dem Zeitpunkt hattest. Und jetzt haben sie halt dieses iMessage in the Cloud, wo sie halt, und ist immer noch eine Checkbox, die du anklicken musst, wo halt alle deine iMessages hochgeladen werden, zu Apple verschlüsselt und dann können die anderen Geräte auch wieder runterladen. Hat Jahre gedauert, bis sie das irgendwann mal eingeführt haben und sowas. Aber so eine Inkonsistenz zwischen iMessages hastest du sehr, sehr lange zwischen verschiedenen Geräten, dass einige Nachrichten auf einigen Geräten angekommen sind und sowas. Ja, das kauft man sich dann halt mit sowas ein.
Naja. Gut, aber jetzt haben wir 2,5 okay. Stunden.
Ja,
das ist doch eine ideale WMR-Länge.
So, vielen Dank fürs Zuhören. Ist definitiv länger geworden. Ich habe ja gedacht, so, lass uns das mal auf eine Stunde begrenzen und dann einfach in Ruhe noch Bier
trinken. Eine Stunde,
ja.
Haben wir das jemals, eine Folge unter einer Stunde gemacht? Ich glaube nicht.
Tja, können wir mal versuchen. Also, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank, Michi, vielen Dank für die Nachbarn hier im Haus, die ganze Zeit nicht gemeckert haben. Bis zum nächsten Mal, dann wahrscheinlich wieder von drin.
Danke alle.
Tschüss.